Ja.
Die Coach Potatoes. Der beste deutsche Football-Podcast der Welt.
Jawohl, jawohl, jawohl. Es ist Primetime, es ist Sonntag, es ist der 14. April und wir haben heute wieder ein Beyond the Green, das heißt, wir haben ein Interview und ausnahmsweise ist der Carsten mal wieder mit dabei. Bei dem Thema hat er sich auch gleich wieder aus seiner Höhle getraut.
Ja.
Moin, Carsten.
Ich habe heute mal wieder gesehen, so ein altes Sitcom aus den 90ern, weißt du, ne? Auf Schlimmer und Ewig, da wo der Familienvater mit den komischen Hasen redet, ne? Mhm. Den er nur hören kann. Und manchmal denke ich mir, ist Kälte dieser Mr. Floppy? Ist Kälte mein Floppy? Ich weiß es nicht.
Naja, dadurch, dass mich andere Leute doch irgendwie da draußen hören, kann man das, glaube ich, widerlegen. Und einer, der uns gehört hat und heute mit dabei ist, das ist Sebastian Woody Woodson, nicht Woody, sondern Woodson Klinkers, das haben wir vorher schon geklärt, Head Coach der Hildesheim Young Invaders. Grüß dich, Woodson.
Ja, schönen guten Abend.
Wie geht es dir?
Gut, mir geht's gut. Familie gut. Vorhin noch kurz beim Training der ersten Herren gewesen, GFL, die trainiert haben. Ja, mir geht's gut soweit. Familie gesund. Ich hoffe, bei euch auch.
Ja, ja.
Sind ja, glaube ich, alle. Ich glaube, wir sind alle Väter, wenn ich das richtig weiß.
Bei ja.
Familie gut, geht's uns auch gut.
Sehr schön. Ein Mann mit veritablem Bart, das finde ich sehr schön.
Ja, das finde ich sehr flicksam.
Ja. Der sah auch mit meiner sah mal so aus.
Das Interview mit den Bärten. So, es begab sich ja, dass wir die letzten Folgen immer so ein bisschen über die Verbandsarbeit gesprochen haben und dann hat sich Woodson bei uns gemeldet und sagte, Mensch, könnt ihr das nicht mal irgendwie thematisieren, was man so vom Verband erwarten kann oder sollte? Und daraufhin habe ich dir gesagt, Mensch, lass uns reden. Das können wir doch gleich mal in so einem Interview verpacken. Dann haben wir so ein bisschen hin und her geschrieben und endlich einen Termin gefunden und da ist er jetzt. So, aber bevor wir mit dem Verbandsthema beginnen, Woodson, erstmal, wo kommt der Name her?
Der Name Woodson kommt tatsächlich von meinem allerersten Trainingsjersey, was ich mir damals gekauft habe zu meiner ersten Ausrüstung. Und das war die Nummer 26 von den Pittsburgh Steelers. Und da stand halt Woodson hinten drauf. Und das ist seit 96 so geblieben. Und in Hildesheim kennen mich alle nur unter dem Namen. Und jeder, der in Niedersachsen, sage ich jetzt mal, was mit dem Football zu tun hat, ob es meine Schiedsrichterkollegen sind oder als Coach oder auch als Spieler, kennen mich viele nur unter dem Namen. Und gerade bei Schiedsrichteransetzung, wenn da steht Sebastian Klinkers, fragen immer alle so, hä, wer ist das denn? Hat er neu angefangen? Und nein, das bin ich. Und das hat sich halt eingebürgert. Und das bleibt mir auch so. Ich habe schon versucht, sie mir als Künstlernamen einzutragen, aber das fand ich.
Den Gedanken hatte ich auch schon mal. Aber es ist
viel Spaß. Und ich meine, also in Hildesheim ist es halt wirklich so, auch auf der Arbeit, wenn da Leute bei uns reinkommen und die mich mit Wurzeln ansprechen, weiß ich, woher ich sie kenne. So. Also ich meine, das ist ja, irgendwo ist es ja auch eine Kunst und Coaching ist ja auch Kunst. Nein, und das ist halt so geblieben und das.
Aber es ist wie mit Carsten, den kennt man auch nur unter Carsten.
Das liegt an meinem Namen.
Was hat sich deine. Also, nur eine witzige Anekdote dazu. Als ich noch Headcoach unserer Flaggies war, stand ich irgendwann an der Seitenlinie. Meine Eltern waren auch bei dem Spiel und eine Mutter von den Flaggies kam irgendwann und sagte: Ja, ist ihr Sohn auch hier? Ja, ja, sagt meine Mutter, mein Sohn ist auch hier. Der steht da unten, der Sebastian, der da unten mit der Mütze steht und so. Nee, der heißt nicht Sebastian, der heißt Woodson. Und mein Vater hat dann erstmal korrigiert, dass man mich auf Sebastian getauft hat. Und Woodson erst später.
Ja, wenn man den Eltern schon nicht mehr glauben kann, ne? Ganz, ganz wilde Kiste.
Aber ich muss meiner Schande gestehen, ne? Ich habe zu all den Jahren das erste Mal einen Spieler, der auch Carsten heißt, witzigerweise auch mit C. Seit Monaten ist es beim Training manchmal etwas skurril, wenn irgendeiner Carsten macht das und ich so, also. Ich bin nicht gemeint. Okay.
Das Drama mal. Ich hatte mal irgendwann in eins meiner Young Invaders Teams 5 Yannicks. Das ist dann auch irgendwann. Aber mittlerweile sind wir Coaches eigentlich gut da drin, irgendwelche Spitznamen zu finden.
Ich mache mir das ganz einfach. Bei mir heißen einfach alle Ey Du.
Ja, das bei mir auch, definitiv. Ich kann mir kaum Namen merken. Am Anfang heißen die alle Ey Du. Das ist halt das.
Aber mit dem Spitznamen habe ich auch so eine ähnliche Anekdote. Also bei den Bears wurde ich ja dann auch irgendwann Kälte getauft, ohne dass ich es wusste. Aber irgendwann war ich es dann einfach. Und dann bin ich zu den Rebels gewechselt. Und da hat man dann am Ende der Saison dann halt so eine Meisterschaftsfeier, ne? So Berliner Meister. Und dann wurden die Namen vorgelesen, die dann die Medaille abholen sollten. Und dann sagt dann einer so, Florian Döring, wer zur Hölle ist das? Schon wieder so eine Karteileiche. Und dann so, das bin ich. Kälte? Was denn das für ein Scheißname?
Ja, so, aber ich muss mal auch mal Anekdote erzählen. Bei uns in der Jugend, wir hatten 4 oder 5 Toms, das war schlimm, die haben alle D-Line gespielt, gefühlt.
Ja, okay,
das war einfach.
Wir müssen mal ein bisschen gucken, dass wir Wutzen dann zum Wort kommen lassen. Du kommst immer so ein bisschen verzögert an, weil dein Anfangswort vom Mikro immer so ein bisschen verschluckt wird. Dann müssen wir mal gucken, dass wir da ein bisschen aufkommen.
Ich muss jetzt mal gucken. Vielleicht kann ich noch mal so ein bisschen. So. Ich hatte das am Anfang auch in meiner ersten Saison, dass wir Himmelfahrt eine Feier gemacht haben und man bei mir anrief und ich mich mit Klinkers meldete und die Frage war: Wutzen, bist du es?
Ist ein bisschen so wie mit Superman und Clark Kent, sage ich immer.
Ja, natürlich. Genau, Peter Parker.
Ja. Ist halt. Peter Parker. So. Du bist also Head Coach der Young Invaders. Wie lange machst du den Job schon?
Also Head Coach der Young Invaders bin ich tatsächlich seit 2010. Ich habe 2011 meine erste Saison bei den Young Invaders gecoacht. Also nun auch schon 13 Jahre. Ich coach aber schon viel länger. Ich habe 2004 angefangen als Offense- und Defense-Line-Coach bei den Flaggies, bei Flag 9 gegen 9. Mhm. In Hildesheim bei den Junior Invaders und bin dann 2006 Defense-Coordinator geworden bei den Junior Invaders. Und bin dann durch Unglück, oder was heißt durch Umstände, 2009 dann Headcoach dieses Teams geworden. Und als 2010 wir die A-Jugend das zweite Mal, also die Invaders das zweite Mal die A-Jugend zurückgezogen haben, bis dahin habe ich auch noch selber gespielt, sagte meine Frau dann irgendwann zu mir: Ich weiß, dass du den Headcoach der A-Jugend machen willst, aber dann hörst du auf zu spielen. Und dann habe ich mich halt 2011 aufgehört zu spielen und bin dann nur noch Headcoach beider Teams gewesen. Muss aber dazu sagen, dass ich da 2009 auch gleichzeitig auch noch im Vorstand bei uns saß. Da habe ich auch 12 Jahre lang gesessen. Ich habe 2006 meine Schiedsrichterlizenz noch nebenbei gemacht und ich war tatsächlich auch mal ein paar Jahre lang Auswahlcoach der Niedersachsen-Fleck-Auswahl. Also ich habe mir so ein bisschen das Rundum-Paket gegeben. Ich kenne diesen Sport, glaube ich, schon so aus allen Blickwinkeln nur ein bisschen.
Ja, und wir wissen, Frau ist Boss. Was Frau sagt, wird gemacht.
Definitiv, ohne die wird es nicht gehen. Also und ich sage ganz ehrlich, ich könnte das, was ich im Moment mache oder was ich im Football gemacht habe, nicht ohne meine Frau tun. Und das wird euch allen so gehen.
Absolut. Also,
und wenn es nur darum geht, dass die Sachen gewaschen werden, dass zu Hause was für eine vernünftige Kartoffelsuppe auf den Tisch kommt.
Die Kartoffelsuppe ist da ganz wichtig, auf jeden Fall.
Ja, und vor allem das grundlegende Verständnis zu Hause.
Genau, also ich sage ganz ehrlich, ich habe bis 2005, bis Mitte 2005 eine Beziehung geführt, die ist daran kaputt gegangen. Weil da habe ich dann angefangen zu coachen und habe gleichzeitig auch noch gespielt. Und wenn ich dann überlege, dass meine jetzige Frau zwischenzeitlich damit klarkommen musste, dass ich im Vorstand saß und ich Head Coach sowohl der Flaggies als auch der B-Jugend als auch der A-Jugend war, 2 Jahre lang, bin ich ihr da schon sehr dankbar.
Ja, da können wir, glaube ich, allen unseren Frauen dankbar sein, ja.
Also aus eigener Erfahrung kann ich sagen, das ist ja mehr als ein 24-7-Job gefühlt, wenn du es richtig machen willst.
Naja, der Vorteil ist, da ich auch noch Jugendwart war, haben Coaches-Meeting bei mir im Kopf stattgefunden, nachts direkt in den
So bist du ein Kommunikationsskill, ne? Aber ich rede mit mir selber.
Aber widersprichst du dir dann auch selbst?
Tatsächlich, ganz ehrlich, ohne Spaß jetzt, ohne diese, oder mit diesem Coaching-Job habe ich halt auch mehr Selbstreflexion gelernt, weil du halt irgendwann da sitzt, oder das, ich weiß nicht, wie es euch geht, aber nach so einer Saison sitzt du da und denkst du so, Alter, was hast du da für
ein Scheiß? Was war das für ein Scheiß eigentlich?
Wo wir wieder bei Mr. Genau. Floppy werden, ne? Die Stimme im Kopf.
Ist es doch das normale Tagesgeschäft, oder nicht? Also, wenn ich überlege, das ist meine persönliche Philosophie, wie viel ich aus dieser Trainertätigkeit gelernt habe. Wenn ich überlege, ich habe 96 angefangen zu spielen oder zu trainieren. Ich habe 97 meine erste Saison gespielt. Die zwei ehemalige Spieler, die mit mir damals, die damals bei den Invaders waren, sind heute meine Position Coaches. Die können noch bestätigen, dass ich in meinem ersten Jahr ein widerlich widerlich verzogenes Einzelkind war, der sich hat nicht sagen lassen und die Jungs Spaß draus gemacht haben, mich richtig zu verwimsen. Wir sind, glaube ich, alle noch aus der Generation, wo ein Training ohne Kopfschmerzen ein scheiß Training war.
Ich muss hier nochmal kurz nachhaken, was ist verwimsen?
Ich hab so ein Gefühl.
Die haben mich richtig verprügelt. Ah. Die haben tatsächlich darum gebettelt, mich verhauen zu dürfen. Das war so Oklahoma-Drill auf dem Rücken. Der Dicke kriegt den Ball. Der hat mit der rechten Hand gerade den Boden verlassen und liegt dann schon wieder wie eine Schildkröte auf dem Rücken. Das war mein Standardding in meinem ersten Jahr.
Ja, das kennen wir natürlich auch noch. Und es hat Gründe, warum so eine Übung mittlerweile verboten ist.
Ja, natürlich. Aber auf der anderen Seite, und dann werdet ihr mir vielleicht beide zufliegen, ist es halt auch was. Das macht aber auch was mit dem Charakter.
Ja, natürlich.
Also ehrlich, du ziehst halt durch.
Ja, früher war das alles noch ein bisschen elitärer, ne? Das war so ein bisschen darwinistisches Grundprinzip, ne? Survival of the fittest, wer durchhält und Bock hat wiederzukommen, ist mit dabei.
Genau. Ich habe in meiner zweiten Saison einen Pokal gekriegt dafür, weil ich bei jedem Spiel und jedem Training war. Und ich habe in meiner ersten Saison gerade mal 5 Minuten im letzten Spiel in Bremen auf der Platte gestanden.
Gab es heute nicht irgendwie so bei Football Aktuell oder so eine Liste von den Helmen, die jetzt von der NFL, sag ich mal, erlaubt sind und welche nicht? Wo ich dachte, okay, teuer.
Und noch teurer. Jetzt
werden die Preise noch höher.
Nochmal, Wutzen?
Ein VSR4 brauchst du da nicht drauf suchen von Rydell. Den schönen alten mit der dicken Naht in der Mitte.
Ich glaube, den gibt es auch gar nicht mehr, oder?
Nee, den kannst du nicht mehr. Nee, also zumindest nicht mehr neu. Also zumindest nicht mehr ernsthaft neu.
Ja, also wenn noch einer, ich habe meinen hier immer noch auf dem Schrank stehen, aber
ja, ich auch.
Als Andenken. Ich habe alle 3, die ich gespielt habe hier.
Ja, als ich gesehen habe, dass ganz oben der Rydell Axiom 3D da ist, wo ich dachte, so, ja, coole Idee, ja, genau. Kaufe ich mir den nächsten 3D-Drucker für zu Hause und halt meinen Kopf drüber. Ne? Kann ich direkt mal auf meinen Kopf den raufhämmern lassen.
Ach, wirst du ihn gleich vernieten lassen mit dem Schädel, dann passt er am besten. So, aber kommen wir mal zum Thema. So, also ja. Wir wollten so ein bisschen mal wieder über unser Lieblingsthema reden, Verbände. So, Wutzen, du hattest eben, wie gesagt, den Themenvorschlag, was man von Verbänden erwarten kann und darf. Das impliziert ja für mich, dass da irgendein Schmerz bei dir sitzt, irgendein Trigger, warum du sagst, man muss da irgendwas vom Verband erwarten dürfen.
Also sind wir mal ganz ehrlich, seit dem Weggang von dem Herrn, dessen Namen wir nicht mehr aussprechen dürfen, also Voldemort, hat sich ja im deutschen Verband schon mal eine Menge bewegt.
Teils.
Mehr Bewegung als vorher, aber das ist jetzt nicht gerade schwierig gewesen.
Ja, das ist ja richtig. Aus dem Stillstand in Bewegung zu kommen, ist aber auch erstmal ein Weg. Also... Und da in irgendeiner Weise auch unter den Umständen, die da passiert sind, also mit leeren Rechnern und keine Ahnung, was da alles gelaufen ist und Kohle, die irgendwo hingeflossen ist, wo keiner wusste, wo sie hinkommt, ist das nicht ganz einfach. Ich will die auch gar nicht in Schutz nehmen und ich will auch die anderen Verbände nicht in Schutz nehmen und ich finde, zumindest die Verbände, die ich kenne oder sagen wir mal, die sich im Spielverbund Nord befinden, haben alle das gleiche Problem, dass sie alle glauben, dass die Vereine für den Verband da sind und nicht umgekehrt.
Ja, naja, also ich habe immer so das Gefühl, die Verbände sind halt nur verwaltend tätig und überlassen das den Vereinen dann halt irgendwie klar zu kommen. Ist auch irgendwo ein Stück weit logisch, wenn man halt bedenkt, dass da alle eigentlich ehrenamtlich arbeiten. Aber ich bin halt auch so langsam der Meinung, dass man die Idee Verband mal neu denken sollte. Und zwar so Richtung Dienstleister.
Dienstleister finde ich schon, ja, natürlich, das sollte irgendwann das Endziel sein. Aber es wäre ja schon mal für mich ein Fortschritt. Ich sage gleich vorweg, das ist meine Meinung und eine Meinung ist ja eigentlich immer das Resultat aus Wissen und Erfahrung. Ich finde einfach, dass in manchen Verbänden es noch zu viele alte Strukturen gibt. Mhm. Viele alte Strukturen beinhaltet auch, dass viele das Internet und den Computer noch für Teufelswerk halten.
Mhm. Und Podcasts.
Oder einfach auch, wenn sie dann was gut gemeint haben, Stichwort digitale Passstelle, es dann aber einfach schlecht gemacht wird.
Was hast du da für einen Schmerz mit der digitalen Passstelle?
Also ich weiß ja nicht, wie es bei euch funktioniert, also wie es in Berlin beziehungsweise in NRW passiert.
Papier.
Ja, genau. Das Thema ist halt einfach, in Niedersachsen ist es so, wenn ein Spieler von mir Football spielen will, dann druckt meine Passstelle, die auch gleichzeitig noch mein DC ist, druckt den Pass aus, der Spieler muss den unterschreiben und wir schicken den nach Braunschweig. So, in Braunschweig sitzt die Passstelle, die, glaube ich, nur dienstags arbeitet, was auch völlig okay ist, das ist jetzt völlig wertfrei, aber die muss das kontrollieren und dann gibt die den Pass digital frei und wir haben dann die Möglichkeit, ihn auszudrucken. Seit diesem Jahr ist es im Niedersächsischen Landesverband auch erlaubt, das Ganze auf dem Tablet zu haben. Das heißt, wir werden dann auch schon mal ein bisschen umweltfreundlicher.
Warte mal, nur dass ich es kurz verstehe, also das Ding muss, also du kannst das Ding digital einreichen, aber es muss im Prinzip zweimal ausgedruckt werden. Einmal bei der Passstelle ausgedruckt werden und dann einmal bei euch.
Bis letztes Jahr war das so tatsächlich.
Ah ja, okay.
Sehr
ja,
okay, voll. Da ist so ein Stop-Bonus ein bisschen einfacher, aber trotzdem haben wir noch am Spielfeldrand noch die papierenen Dinger.
Na, wir haben von den Bremer Hafnern mitbekommen, dass dieses digitale Spielerpass-Programm ja dann auch eine Macke hatte und dann eben halt auch falsche Jahrgänge angezeigt hatte oder beziehungsweise durchgeschleust hat. Ne? Deswegen hatten sie dann auf einmal einen Spieler, der zu alt war und der aber trotzdem einen Spielerpass bekommen hat.
Also, naja, aber da sind wir ja schon mal bei einem ganz entscheidenden Punkt. Warum wird sowas nicht vereinheitlicht?
Tja. Du meinst bundesweit? Ein und dasselbe Ding?
Ja, schlimm. Föderalismus, oh verdammt.
Oh, verdammt, kannst du doch nicht machen.
Das wird ja ganz revolutionär.
Man kann doch nicht Hessen vorschreiben, was die anderen machen. Jetzt erst recht nicht.
Ja, genau. Aber das ist ja genau der Punkt. Also das ist ja nur ein kleiner Teil der Geschichte. Das geht ja dann weiter mit Ergebnismeldungen. Das geht weiter mit. Ich bin ja total froh, dass wir in Niedersachsen. Wie gesagt, ich kann immer nur für Niedersachsen sprechen, weil ich da auch den Einblick habe. Haben wir ein hervorragendes Schiedsrichter-Tool, was uns Schiedsrichter eine Menge Arbeit abnimmt, aber auch den Verein, weil die Vereine sich aus diesem Schiedsrichter-Tool den Abrechnungsbogen ziehen können. Das heißt, sie wissen dann auch, was kostet. Und sie wissen, wer kommt. Was ja früher nur per Mail ging, dafür haben wir jetzt eine App. In der App kann ich mich auch an- und abmelden. Also wirklich, das ist wirklich schon mal eine ganze Ecke mehr. Da muss ich auch wirklich... Ich finde, schiedsrichtertechnisch sind wir in Niedersachsen da wirklich auch ganz gut aufgestellt. Aber das sind halt so kleine Schritte und es fällt im Endeffekt der große Wurf letztendlich.
Ja, und das haben wir ja auch. Ne? Wir haben momentan auch ein Problem bei uns in Nordrhein-Westfalen. Betrifft momentan nur meine Liga, also meine Gruppe meiner Liga. Das ist das Schiedsrichter-Tool, was gleichzeitig sich abgleichen soll mit dem Tool vom Verband, wo die ganzen Spiele abgelegt sind. Dass sie da anscheinend mit der ID ein Problem haben seit mehreren Wochen und zumindest auf der offiziellen Seite gibt es zum Beispiel meine Ligagruppe gar nicht. Ne? Also ich weiß, dass wir spielen, habe ja die Einladung gekriegt, ne? Football aktuell weiß auch, dass wir spielen, aber wenn man beim Verband nachschaut, gibt es unsere Liga gar nicht, also beziehungsweise nur zur Hälfte.
Ja, Ergebnisdienst ist auch so ein Thema. Also wir versuchen ja jetzt ja auch mal so ein bisschen am Wochenende dann so die Spielergebnisse in unseren Ligen mal so darzustellen. Und jetzt waren ja am Wochenende in Berlin ein paar Spiele gewesen, aber du kriegst halt sehr wenig mit. Also bis die Vereine mal ihre Ergebnisse bei Facebook gepostet haben, vergeht ja meistens auch nochmal ein Tag.
Was verständlich ist.
Ja, natürlich, klar. Aber wenn du einfach so eine App hättest, wo die vom Verband eigentlich gleich gelistet werden, und das ist ja möglich, weil die Flag-Liga, die macht ja sowas schon, mit einer selbst gebastelten App. Wieso kann man das für Deutschland Football, Tackle-Football nicht machen?
Genau, und da sind wir ja bei einem ganz entscheidenden Punkt. In Niedersachsen ist es so, dass die Whiteheads der Spiele, egal welcher Liga und egal welcher Klasse, angehalten sind, das Spielergebnis hinterher an den Verband zu melden. Mhm. Das heißt, unsere Whiteheads sitzen in der Kabine und geben in das Schiedsrichter-Tool die Ergebnisse ein. Warum ist es genau nicht möglich, sowas umzusetzen, wenn du sagst, es gibt sowas schon? Das ist immer, ich stoße da immer auf die gleichen Sachen, dass es dann immer so einen Bundesbedenkenträger gibt, der sagt, ja, aber wir müssen gucken wegen Datenschutz. Mhm. Und dann ist das ja ja nicht von uns und vielleicht steckt der Chinese noch dahinter und ich habe keine Ahnung, was da noch alles kommt. Wo dann du denkst, ey Leute, wenn es da jemanden gibt, wo es funktioniert, why not? Scheiß doch der Hund drauf, wer es entwickelt hat, sondern es bringt uns nach vorne. Dann ist es doch erstmal Lachs, was dahinter steckt.
Ja, vor allen Dingen, was sind denn jetzt bei Spielergebnissen an datenschutzrelevanten Themen dabei?
Natürlich. Und vor allen Dingen, das Thema ist zum Beispiel auch das, jetzt, ne, wenn ich jetzt gucke, Football aktuell ist ja relativ aktuell, muss man ja ehrlicherweise sagen. Ich habe ja dann auch gesehen, dass die Rebels 2 gestern auch schon wieder verloren haben und auch deutlich.
Da war ich das war große Kacke, dieses Spiel. Also da muss ich nächste Woche, eigentlich wollte ich die Woche ja drüber reden, aber im Interview ist da jetzt nicht so viel Platz zu. Muss ich nächste Woche machen. Also
boah, da haben wir viel drüber zu reden nächste Woche. Oh, das glaube ich. Ja.
Aber nur so viel, also die Rebels 2 gehören eigentlich nicht mehr in die Regio. Also. Aber wie gesagt, nächste Woche mehr dazu.
Ich wollte gerade sagen, das ist ja der. Aber zum Beispiel, dass der niedersächsische oder dass überhaupt, wie gesagt, ich kann nur für Niedersachsen sprechen, da die Internetseite auch so semi-optimal gepflegt wird und da zumindest nicht mal gerade die Ergebnisse gepostet werden, die im Endeffekt für die unteren Ligen sind. Für Jugendfleck, und wir haben in Niedersachsen, Gott sei es gelobt, endlich wieder eine relativ große Anzahl an Flag-Teams, an 9 gegen 9 Flag-Teams. Ich glaube, es sind mittlerweile 10 Stück in ganz Niedersachsen. Nur die Ergebnisse findest du nicht. Mhm. Und nur weil man sie in dem Rundschreiben postet, was ja völlig normal ist, kannst du nirgendwo sehen, wo die Sache ist. Ja, das ist Jugendfleck, aber die Kiddies freuen sich ja auch ein Loch im Bauch, wenn sie mal sehen, wo sie stehen in der Liga.
Ja, bei uns. Und das geht ja weiter. Und bei uns in Berlin ist es halt so, dass du auf der Internetseite vom Verband halt nichts dazu findest, kein Ergebnisdienst und auch keine Spielansetzung. Was der Verband jetzt zumindest versucht, und das ist auch schon mal ein erster guter Schritt, den ich begrüße, dass sie halt bei Facebook oder sowas ein Posting machen, welche Spiele jetzt am Wochenende stattfinden. Aber so einen Ergebnisdienst vermisse ich da halt immer noch.
Ich merke hier in Nordrhein-Westfalen auf ein sehr hohes Niveau, ne? Ich merke nur, dass eine Gruppe fehlt. aber ich gebe recht, es fehlt deutschlandweit so generell mal so eine allgemeine Präsenz, die einigermaßen gleich da ist. So die Marke American Football Made in Germany, es ist alles so zerklüstert, so zerfleddert eigentlich. Die Seite in NRW ist relativ modern. Die Berlin-Brandenburg, zumindest als ich das letzte Mal drauf war, habe ich gedacht, oh mein Gottes Willen, Web 1.0 ruft an. Ja, ganz, ganz schwierig. Und dass ich mich auf Football aktuell verlassen muss, ist von Inhalt her super, aber von der Technik her, oh mein Leute, das ist alles so traurig gerade.
Na gut, ich glaube, also was ich so am Rande mitgekriegt habe, ist der Berliner Verband ja auch sehr gebeutelt. Das ging da ja auch, glaube ich, im Verband auf und ab. Ich habe da 2019 mal jemand auf dem Trainer B-Lizenzlehrer kennengelernt, der hat mir so ein paar Anekdoten erzählt, wo ich dachte so,
Ja, natürlich. Ja, jeder Verband hat doch eine Liga, jeder Verband sollte einen Ergebnisdienst haben und das ist genau der Punkt. Wieso tut ihr euch nicht einfach mal zusammen und sagt, ne, wir brauchen jetzt eine gemeinsame technische Lösung?
Naja, das Problem, wie gesagt, ist halt Ehrenamtliche, die alle vielleicht sogar noch irgendwo in ihrem eigenen Verein tätig sind, plus ihren Job noch haben. Jetzt machen sie halt auf freiwilliger Basis da eben noch beim Verband mit. Und natürlich hast du dann da die Leute dabei, die zwar vielleicht sich das auch wünschen, aber nicht die Handhabe haben, um es zu ändern. Also wenn du jetzt so eine Internetseite aufziehen willst, dann brauchst du halt jemanden, der davon Ahnung hat, ne? Und dann musst du dir alle Hand und Fuß haben.
Ehrenamt in allen, also wirklich, ich mache ja auch meinen Trainerjob ehrenamtlich, darum geht's ja gar nicht. Aber Ehrenamt hast du vollkommen recht, aber wir leben im 2024. Es gibt mittlerweile genug technische Lösungen, um das Ganze zu automatisieren in gewisser Art und Weise. Und spätestens der Liga-Obmann wird doch in der Lage sein, wenn er am Sonntagabend, Montagabend, meinetwegen auch am Dienstagabend, seine Liga abschließt fürs Wochenende, den aktuellen Tabellenstand und die Ergebnisse einmal hochzuladen. Also Entschuldigung, das ist, sind wir ganz ehrlich, das ist noch nicht mal 2 Minuten Arbeit, wenn du es sowieso zusammen hast.
Ja, und wenn ich fies wäre, ist es ein Thema, was schon ewig alt ist. Und es ist erstaunlich, dass es sich immer noch keine Leute gefunden haben, die gesagt haben, ey komm, lass uns das bitte mal machen.
Naja, nun ist es dann teilweise so, dass die Verbände, also in Berlin, ne, klamme Kassen, und dann bist du froh, dass du jemanden hast, der es überhaupt macht, und dann wirst du den wahrscheinlich nicht noch ins Knie schießen wollen, indem du sagst, ey, jetzt aber noch dit und dit, ne, das können wir schon von dir erwarten. Ne? Dann, ja,
gut. Aber okay, genommen. Aber auf der anderen Seite, wenn ich als Verband, und da sind wir beim nächsten wichtigen Punkt, für mich ist halt einfach, ich kenne kaum einen Landesverband, oder sind wir ganz ehrlich, ich kenne keinen Landesverband, wo ich die ich kenne aus meinem Dunstkreis, und das ist in Niedersachsen, ein bisschen Hamburg, ganz, ganz wenig Kiel, den Verband Nordbremen, Bremerhaven, das ist auch, ja, da höre ich auch nicht, aber grundsätzlich ist es ja so, ich habe auch beim Niedersächsischen Verband fehlt mir teilweise wirklich auch mal so der Plan.
Das habe ich neulich auch schon gesagt. Die Vision, wo wollt ihr denn eigentlich hin? Was wollt ihr in den nächsten Jahren überhaupt erreichen? Und wie sieht der Fahrplan aus?
Genau, das ist ja so, ich finde es gut, das ist meine persönliche Meinung, was im Bereich GFL, GFL 2 passiert. Ich habe es selber mitgemacht. Ich bin ja nun aufgrund unseres Herrenteams da ja auch relativ nah dran. Ich habe auch in den letzten 2 Jahren auch immer mal wieder die Livestreams kommentiert. Und das ist jetzt nicht nur meine eigene Meinung, sondern das kriegen wir auch von der Liga und auch von anderen wiedergespiegelt. Wir haben mittlerweile einen sehr guten Livestream, weil wir auch das Glück haben, dass wir einen professionellen Anbieter haben, der hier in Hildesheim sitzt, wo ja dann auch dieser GFL-Talk aufgezeichnet würde und so wird. Das heißt, wir haben da schon relativ professionelle Voraussetzungen. Das, was da passiert, finde ich auch total gut und auch in meinen Augen der Liga angemessen. Ich finde aber auch, dass man dabei nicht die Basis darunter vergessen darf. Mhm. Wo man einfach sagen muss, da muss doch der Verband und in erster Linie sicherlich der AVD, aber auch jeder Landesverband für sich mal überlegen, wo geht die Reise hin? Aber auch da kocht jeder sein eigenes Süppchen, als ob er in seiner eigenen Welt lebt. Und das ist doch das große Problem, was wir haben. Dass das vor mit dem deutschen Landesverband, den wir vorher gehabt haben, nicht wirklich möglich war allen bekannt, weil da, sage ich jetzt mal böse, war es so ein bisschen Gutsherrenart. Mhm. Ja, aber jetzt haben wir doch die Möglichkeit zu sagen, wir können doch in allen Bereichen und in allererster Linie auch im Jugendbereich wirklich mal anfangen, Strukturen aufzubrechen. Natürlich nicht mit so einem Schwachsinn wie eine U20.
Können wir gleich nochmal drüber reden. Ja.
Oh, ja. Ja, aber was das, aber also bis... Das meine ganz persönliche Meinung ist, bis zu dieser U20-Regelung fand ich das, was aus dem Verband gekommen ist, im Großen und Ganzen eigentlich gut.
Na, ich bin jetzt mal heute ungewohnterweise der Advokat Diaboli für den Verband. Mal eine ganz neue Rolle für mich.
Du willst doch nur, dass sie dir wieder folgen auf Insta.
Tun sie ja schon. Tun sie schon.
Aha.
Nein, also ja, es gibt viel zu kritisieren und auch viel zu verbessern. Aber da spielen ja die Vereine auch ihre Rolle. Und gerade hier in Berlin und ich denke in anderen Landesverbänden ist es auch so, dass die Vereine nicht zusammenarbeiten. Da hat jeder so seine eigenen Interessen. Wenn es dann doch mal eine Versammlung gibt, dann kommen viele nicht, weil sie dann entweder keine Zeit, keinen Bock oder bockig sind. Und dann wird es halt schwierig, Ideen nach vorne zu bringen. Ne? Hier in Berlin wollte man mal einen Workshop ansetzen zu dem Thema, wie können wir uns verständigen auf eine faire Art und Weise des Abwerbens in der Jugend. Ja? Was können wir uns da für Regeln setzen? Aber anscheinend hat es entweder mit den Einladungen nicht geklappt, was dann von Verbandsseiten doof ist, oder die Vereine haben überhaupt nicht darauf reagiert. Ne? Und irgendwo liegt die Wahrheit immer so ein Stück weit dazwischen. Und da müssen halt die Vereine eben halt auch mal so ein Stück weit jetzt ihr Recht auf Demokratie wahrnehmen.
Also ich sag mal, meine letzte Erfahrung mit dem Verband war ja eine etwas, sag ich mal, ernüchternde. Dass der Verband sich mehr auf, sag ich mal, auf Reaktionen zurückzieht, nach dem Motto, die Vereine müssen jetzt auch mal mehr wollen und auch mehr fordern und klar artikulieren, was sie wollen. Eigentlich eine komplett richtige Herangehensweise. Aber der Verband selber, es fehlt mir ein bisschen, sag ich mal, Steuerung. Ne? Proaktivität. Die fehlt mir gerade momentan.
Ist die Frage, wie weit kann man proaktiv werden als Verband, wenn du darauf ein Stück weit angewiesen bist, dass du Veränderungen erst umsetzen kannst, wenn es dazu einen Antrag gibt.
Ja, beziehungsweise Proaktivität wäre für mich ja zum Beispiel, wenn man sagt, okay, wir laden nicht fristgerecht nach Satzung ein, also kurz vor Ultimo schicken wir die Einladung raus, sondern 6 Monate vorher sagen wir dem Verein Bescheid, damit sie dann nicht möglichst alle denn gerade ihr Frühjahrscamp haben, so wie letztens uns passiert ist.
Naja, aber ich finde, da gehören aber zwei Seiten dazu.
Ja, absolut.
Ja, klar.
Ist in erster Linie, finde ich, dass ich als Verband, wenn ich diese Proaktivität von den Verbänden, von den Vereinen haben will, muss ich ihnen auch die Motivation geben. Was für mich bedeutet, dass ich den Vereinen sage, ihr habt die und die Frist und dann brauche ich die Information. Und wenn ich die Information nicht kriege, dann hat das Konsequenz X.
Genau, die Entscheidung nach Aktenlage.
Auf der anderen Seite aber auch sein muss, ist, dass der Verband das ja auch erstmal für sich ein Konzept hat.
Ja.
Und nicht immer nur, wie du sagst, nur noch reagiert, wenn irgendwelche, also wir kennen, glaube ich, alle drei irgendwelche Geschichten aus unseren Verbänden, wo irgendwas schiefgelaufen ist. Spieler nicht gemeldet, irgendwer illegal gespielt, irgendwelche Verbandsgeschichten, die irgendwo passiert sind. Und wenn du dann, ich sag mal, diesen Hühnerhaufen siehst, wie sie dann, wir müssen uns jetzt noch kümmern, wir müssen jetzt irgendwie eine Entscheidung treffen. Ja, das hatten wir ja aber noch nicht und wir müssen mal, wo ich mir dann denke, nee, Freunde, ihr seid der Verband, dann kümmert euch vorher darum, dass die Regularien auch passen. Und das nächste ist für mich, wo ich ganz klar sage, ich bin der festen Überzeugung, dass es absolut sein muss, dass jeder Verein mindestens einen Verantwortlichen pro Saison mal zu einer Regelkunde-Schulung schickt. Die muss ja kein Wochenende sein, es reicht ja, wenn es ein Tag ist, wo aber was zu Lizenzbedingungen gemacht wird. Oder aber auch, wenn neue Vereine gründen und wenn wir Vereine haben, und wir haben ja mittlerweile auch viele Vereine, die sich gründen, und man dann teilweise mitkriegt, dass die gar nicht an die Information kommen, was es heißt, einen Verein zu gründen, was es heißt, den Verein zu... Also im Endeffekt erwarte ich, dass wenn jetzt die Pusemuckel-Blaukäfer sich jetzt gründen wollen und dass der Verband dann sagt, so, hier habt ihr eine Mappe, da steht drin, ihr braucht das und das und das, ihr müsst einen Schiedsrichter stellen, das kommt dazu, die Gebühren, das und das und das. Ich weiß nicht, gibt's das in NRW? Gibt's das in Berlin?
Es gibt haufenweise PDFs zum Download. Okay. Finde ich, also, dann ist ein bisschen, wie soll ich sagen, das ist ein bisschen Alibi-mäßig, ne? Also kannst du sagen, ja, kannst du auch da runterladen, aber dann musst du dich halt immer noch selber da durchwühlen. Wenn ich an Verband denke, dann denke ich an so eine Idee wie eine Handwerksinnung. Und was ist eine Handwerksinnung? Das ist eine Vereinigung des Handwerks, die für den Handwerk arbeitet, die eine Außenkommunikation und nach außen macht zur Politik und zur Öffentlichkeit, um die Interessen der Mitglieder zu vertreten. Aber auch intern Rechtsberatung. Zum Beispiel, wie gründe ich einen Verein? Was musst du alles beachten? Pipapo. Aber auch Know-how vermitteln. Und vielleicht dann auch mal so ein Forum bieten, um Ideen zu diskutieren, wo wir dann wieder bei Fahrplan sind. Ne? Das wäre doch die beste Möglichkeit, wenn man nicht nur die Vereine, und da möchte ich auch mittlerweile auch mal sagen, ladet doch mal die Coaches ein, weil gerade im Berliner Verband ist es so, da beschwert sich der Verband, dass sie keine Handhabe gegenüber den Trainern haben. Die wissen ja gar nicht, wer die Trainer sind, deswegen machen sie so eine Chose mit diesem Verbandstag und diesem Game Pass. Oder Sideline-Pass, na dann ladet die Trainer doch ein und redet mit denen, hört doch mal ihre Meinung an, weil wer ist denn näher dran an den Spielern als der Trainer?
Ja, vor allem, ich finde ja, das ist ja auch so ein Problem, dass jeder Verband das irgendwie selber für sich handelt. Und es gibt dann so komische Stilblüten. Das eine Bundesland hat Kadettenregelung, das andere, oh nee, machen wir nicht. Bei den anderen dürfen Ladies bis in die Regionalliga bei den Herren mitspielen. Und ich weiß nicht, wenn ich das extrapoliere, dann möchte ich nicht wissen, was in 10 Jahren los ist.
Naja, aber das ist bis 2019, also bis Corona kam, gab es ja immer noch diese, wie möchte ich sie mal nennen, sehr ominöse Ligasitzung in Hamburg. Das heißt, der Landesverband Nord, also der Spielverbund Nord, das heißt Schleswig-Holstein, Bremen, Bremerhaven, Niedersachsen und Hamburg, traf sich in Hamburg bei den Hamburg Ravens, die ein hervorragendes Clubhaus haben, um A, die Spieltermine abzusprechen, und man immer dahin gefahren ist mit dem Glauben, ah, vielleicht kriegen wir ein paar Informationen.
Ja, das passiert nicht mehr.
Nee, und das Thema ist halt einfach, wo ich mir einfach denke, bei dieser, also diese Sitzung war immer kurios, weil um 10 Uhr sollte es losgehen, um kurz vor 10 schloss da mal einer auf und dann stand man in einem leeren Raum und da musste erstmal groß Stühle und Tische gerückt werden. Und wenn man schlau war, hatte man, als dann irgendeiner der Landesverbandschefs, der gerade den Vorsitz im Landesspielverbund Nord hatte, die Sitzung eröffnet hat, hattest du deine Spieltermine eigentlich schon beieinander und hast eigentlich schon wieder auf Macken kehrt machen können und nach Hause fahren. Mhm. Meistens waren es dann immer die Vereine aus Hamburg, die später kamen, mit denen du dann noch Termine besprechen musstest. Das heißt, du hast auf die gewartet, die kürzeste Anreise hat. Aber nochmal, das Thema ist ja einfach, auch solche Ideen, ich bin ja auch dafür, die Coaches da mit reinzuholen. Ich meine, wir sind diejenigen, die an der Basis arbeiten und die sagen können, was funktioniert nicht. Ich sag mal, gucken wir mal über einen großen Teich in das Mutterland unseres Sportes. In der NCAA, in der Regelkommission sitzen auch Coaches zum Beispiel drin. Oder... Mhm. Oder man bespricht auch mit, die Coaches haben da ja eine viel gewichtigere Rolle als hier, wo man einfach sagen muss, du musst doch einfach mal hingehen und die Leute an der Basis abholen, wie Kälte schon sagt. Ich kann doch nicht über was sprechen, wo ich überhaupt gar nicht das Ohr an den Leuten habe, was da passiert. In Niedersachsen haben wir vor Jahren fast alle Cheerleader-Crews verloren, weil die Cheerleader gesagt haben, pass mal auf, ihr hört uns sowieso nicht zu und wir sind hier im Endeffekt nur... Ich sage es böse und ich mag alle Cheerleader, ja, aber wir sind hier letztendlich nur Stimmenvieh, weil es nur darum geht, du kriegst für jede Cheerleader-Crew noch eine Stimme mehr, aber mehr interessiert dich nicht. Und daraufhin sind in Niedersachsen, und ich weiß, dass es auch in anderen Landesverbänden war, hat sich ja dieser neue Cheerleader-Verband gegründet und ganz, ganz viele Cheerleader sind da rausgegangen, wo ich mir gedacht habe, ja, Pech gehabt, hättet da mal drauf gehört, also zumindest mal zugehört. Aber das geht ja dann auch schon los an den Zusammensetzungen gewisser Landesverbände, wo ich mir dann denke, warum gibt es nicht zum Beispiel mal jährlich wechselnde Vertreter von Vereinen, die im Landesverband da irgendwo mitreden können? Oder die da
als Beisitzer, ne?
Ja, als Beisitzer, genau. Warum gibt es das nicht? Warum gibt es immer noch Landesverbände, wo es zum Beispiel keinen Jugendbeauftragten gibt, der stimmberechtigt ist im Verband? Warum verwehrt man sich da so gegen? Auf der einen Seite will man Arbeit abgeben, weil man ja so viel zu tun hat und das ja ehrenamtlich ist und so, alles cool. Aber den Kreis dann mal zu erweitern, und gerade in der heutigen Zeit ist es ja so ein Verbandstag bzw. ein Verbandsvorstand muss sich ja gar nicht mehr real treffen. Also da man so ein Flächenland wie Niedersachsen, glaube ich, dass früher das schon ein Ding war, wenn du dich da zu einer Vorstandssitzung in Hannover getroffen hast und einer aus Oldenburg kam, ist das natürlich mal ein Ritt. Das sind 3 Stunden, 4 Stunden, keine Frage. Für eine Vorstandssitzung relativ viel. Aber heutzutage kann man das so machen wie wir hier. Du machst ein Zoom-Meeting und kannst es ja letztendlich viel öfters machen und kannst dich ja face-to-face trotzdem austauschen.
Also ich glaube, also den Eindruck, den ich manchmal habe, jetzt zum Thema Verband und Coaches. Ich habe so manchmal das Gefühl, der Verband weiß gar nicht so genau, was er mit den Coaches anfangen soll. Und manchmal hat die Art und Weise der Kommunikation des Verbands den Trainern gegenüber was Feindseliges. Also, dass wir als irgendwie als der Gegner gesehen werden. Wenn ich jetzt an unseren Verbandstag zurückdenke und da Schiedsrichter gesprochen haben, dann ging es zum großen Teil immer darum, wie hat der Trainer sich dem Schiedsrichter gegenüber zu verhalten, wo ich dann auch mal die ketzerische Frage gestellt habe, wie hat sich denn der Schiedsrichter dem Trainer gegenüber zu verhalten. Ja, dass da immer drüber gesprochen wird, wie hat sich der Trainer richtig zu verhalten, beziehungsweise dass die Trainer sich immer irgendwie anscheinend falsch verhalten. Und das ist so ein Framing, was mir überhaupt nicht schmeckt. Und das hat so eine Art von wir gegen die, und das muss nicht sein, weil letztendlich sind wir auch ein wichtiger Teil, um diesen Sport am Laufen zu halten. Ohne uns Trainer wird es in dem Football im Demlaton so nicht mehr geben.
Naja, da sind wir bei einem ganz wichtigen Thema. Wir waren 2000, jetzt muss ich wirklich lügen, ich meine 2004, als ich angefangen habe, Flex zu coachen, waren wir, glaube ich, erst auf einem German Junior Flag Bowl, auch eine Veranstaltung, die ich sehr vermisse, in Berlin. Und ein Jahr später war es, glaube ich, in Düsseldorf. Und in Düsseldorf sind wir unserem Empfinden nach so verpfiffen worden, dass ich mit meinem Headcoach zusammen damals gesagt habe, lass uns einen Schiedsrichterschein machen. Und ich habe den Schiedsrichterschein seitdem bis heute, und ich pfeife auch noch regelmäßig, also nicht so viel, wie mein Schiedsrichter auch immer gerne hätte, aber ich bin halt Coach und kein Schiedsrichter. Ich pfeife gerne. Aber meine Hauptintention damals, den Schiedsrichterschein war zu machen, war einfach, ich wollte das Regelwerk haben. Mhm. Du bist damals nicht an das Regelwerk gekommen. Wie sollst du einen Sport coachen, wo mir Steine in den Weg gelegt werden, um an das Regelwerk zu kommen? Weil es war ja tatsächlich so, bis vor 2 Jahren kriegtest du das Regelwerk ja noch nicht mal als PDF.
Das musst du dir bestellen, ne? Und dann stellst du fest, und das, leicht und das, lesbar ist anders.
Die Bestellseite war schwierig zu finden, beziehungsweise das konntest du nur über Landes, also zumindest in Niedersachsen war es so, ich kann immer nur über meine Erfahrung reden, konntest du das nur über den Landesverband bestellen und das hat ewig gedauert, wenn du dann überhaupt, und ne, gab es ja auch noch kein PayPal, das heißt, du musstest das noch mit der Brieftaube schicken und all so ein Kram, wo du einfach denkst, es passiert dir ja auch nichts. Und für mich war die Intention, dass ich gesagt habe, ich gehe zum Schiedsrichterlehrgang, ich tue mir das an, und das war am Anfang, war das wirklich dröges Zeug. Mittlerweile, für Niedersachsen kann ich da sprechen, da wäre ein hervorragender Schiedsrichterlehrgang. 2 Tage in einem Hotel in Hannover mit allen Schiedsrichtern bis auf die E-Lizenzen. Ist eine super Veranstaltung, wo wir auch über viele andere Themen sprechen, wo halt auch wirklich was passiert und das auch alles immer ein bisschen interaktiver wird und so. Das ist total cool. Aber der Punkt ist halt einfach mal, ich bin sonst nicht an das Regelwerk gekommen. Mhm. Mittlerweile kriege ich das Regelwerk als PDF. Und ich stelle es meinen Spielern zur Verfügung. Meine Spieler haben Zugang zum Regelwerk. Punkt.
Das ist schon mal gut, ja.
Ne, wo ich einfach sage, ich coache, ich will beim Coachen die Regeln kennen. Weil wie oft habe ich es erlebt, ich weiß, als diese Horse-Color-Regelung rauskam oder als das Targeting rauskam, wo ich als Schiedsrichter an der Seitenlinie gestanden habe und gedacht habe, so, Alter, mach den Kopf zu.
Ja? Aber da muss ich zum Beispiel unsere Schiedsrichter hier in Berlin, Brandenburg, sehr loben, weil die gehen wenn man sie dann fragt, auch gerne in die Vereine und machen dann mal so einen Abend Regelkunde, ne? So die grundlegendsten Regeln, die halt wichtig sind. So Clock-Management muss ein Spieler nicht wissen. Aber was zum Beispiel Horse-Color ist oder sowas, ne? Und die aktuellen Regeländerungen. Und das finde ich ist sehr super, dass sie sowas anbieten und machen. Und verlangen dafür nichts. Und das finde ich aller Ehren wert.
Ja, aber genau das ist es ja gerade. Also entweder, ich sag mal, in Berlin und NRW ja auch so ein bisschen, ist ja auch viel geballt, sage ich jetzt mal. Ne? Mhm. Carsten sagt ja neulich auch, du schnippst einmal nach links, hast du einen Verein getroffen, schnippst eine Zigarette nach rechts, hast du auch eingetroffen. Das ist ja hier nicht so. Also wir in Hildesheim haben natürlich, sage ich jetzt mal, auch schon ein paar Vereine um uns rum. Wir haben, ich sag mal, die großen Braunschweiger östlich von uns und wir haben Hannover nördlich von uns. Aber das sind ja noch, da sind ja noch ein bisschen Wege dazwischen. Aber ich glaube einfach, und das ist ja eben genau der Punkt, diese Regelschulung und so kann man entweder verpflichtend machen und dann ist halt einfach die Frage, mache ich es verpflichtend in Präsenz oder sage ich halt wirklich, hey, ich nutze mal dieses teuflische Internet und mache das Ganze in Zoom-Call oder in, ich komme gerade nicht drauf, wie das andere gerade heißt, wo ich immer meine Probleme habe. Discord, danke schön. Das ist so das Schimpfwort für mich, weil immer wenn unser amerikanischer Headcoach, der Herren, macht gerne alles über Discord, finde ich völlig okay. Ich stehe mit diesem Programm so ein bisschen auf Kriegsfuß. Aber es gibt ja diese modernen Sachen und warum nutze ich das nicht? Und warum, und das ist das noch das Allerschlimmste dabei, warum gibt es da nicht mal bundesweit mal eine einheitliche Regelung? Man konzentriert sich im AVD jetzt im Moment so auf GFL 2, weil man natürlich Natio, ja, aber weil man diese kommerzielle Liga da fürchtet, wo ich dann einfach denke, das hat für mich jetzt auch nicht so unbedingt Zukunft, aber das ist ein ganz anderes Thema. Aber warum fange ich nicht mal an, da oben auch für unten mal gewisse Richtlinien zu schaffen und Perspektiven zu schaffen?
Na, was mich noch zusätzlich sehr nervt, ist, dass die Landesverbände nur das Rudimentärste für Trainerausbildung tun. im Prinzip alles, was Fortbildung angeht, geben die ja komplett aus der Hand. Also das Einzige, was du bei den Landesverbänden machen kannst, ist deine Lizenz. Fortbildung sehr selten. Und dann musst du hoffen, dass es Conventions gibt. Und jetzt bei euch im Norden haben mir jetzt zwei Trainer gesagt aus zwei verschiedenen Vereinen, sie denken jetzt sogar nach, ihre eigene Convention aufzuziehen. Wo sie dann beim Landesverband dann eben nachfragen, hey, wie sieht's denn aus? Können wir denn hier UE-Einheiten dafür anrechnen lassen? Ja, und da müssen die Vereine erst selber auf die Idee kommen, eine Fortbildung anzubieten. Da verstehe ich halt vom Verband nicht, wie man sowas aus der Hand geben kann. Das sollte ein ureigenstes Interesse sein vom Verband, selbst die Trainer auszubilden.
Ich bin dieses Jahr das allererste Mal auf der BCC in Würzburg gewesen. Das war mein allererstes Mal. War eine mega Veranstaltung. Über 400 Coaches, du hast mit allen im Endeffekt dich unterhalten können, weil wir alles Coaches waren. Du hast Ami-Coaches da, die völlig ohne irgendwelche Allüren mit dir reden und auch dann selber zugeben und sagen, okay, hier läuft das aber anders. Mensch, ihr habt ja nur so wenig Zeit, wir haben die ja irgendwie eine ganze Woche etc. etc. Aber dieser Erfahrungsaustausch, aber auch das ist ja letztendlich über die Red Zone ja erst über einen externen Anbieter gekommen.
Ja, wobei ich dann aber auch sagen muss, Redcon und sowas, alles gut. Aber die besprechen Probleme, die uns in den Regionalliga Abwärts und Jugendfootball nicht betreffen.
Muss ich dir aus der jetzigen BCC von diesem Jahr sagen, es waren auch ein paar Themen für mich dabei, definitiv. Okay. Ich gebe dir recht, es sind sicherlich auch Themen dabei. Ganz klar, Martin Hanselmann, ich habe mir Martin Hanselmanns Vortrag über die Entwicklung eines Quarterbacks angehört, total gut. Das war völlig in Ordnung. Natürlich war es auch nett, es war ein Herr aus Amerika da, der seinen Lebensunterhalt damit verdient, Longsnapper auszubilden.
Mache ich auch, aber ich verdiene damit kein Geld.
Genau, weil der macht das in seiner Garage zu Hause und hat alle NFL-Longsnappers da und verdient sich ein goldenes Ei dabei.
In der Garage? Okay, pass amerikanische auf, Garage ist riesig, vergiss es.
Vor allem so eine Doppelgarage hintereinander, da liegt im Endeffekt ist das nichts anderes als eine gute deutsche Dorm-Garage zweimal hintereinander gestellt, grünen Kunstrasen rein und die Wände schön angemalt und ein paar Pets an die Seite gestellt, da trainiert er die Leute drin.
Soll ich nur als Geschäftsidee übernehmen?
Ja, ne, die Frage ist, ob dich GFL-Spieler so gut bezahlen. Aber nochmal, aber trotzdem kriegst du ja Anregungen. Es war einer dabei, da habe ich den Namen allerdings schon wieder vergessen, der halt wirklich gesagt hat, wie du das effizienteste Training rausholen kannst mit geringen Mitteln. Der wollte natürlich auch so ein bisschen seine Geschäftsidee verkaufen, alles cool, aber im Großen und Ganzen das, was er da vorgestellt hat, war schon sehr nett. Aber grundsätzlich ist ja auch, natürlich gebe ich dir recht, dass da auch sehr, sehr, sehr spezifisch wird an einigen Ecken. Dafür hast du mit dem Vorteil, du hast immer zwei Vorträge, aus denen du aussuchen kannst, wo du hingehst. Du musst nicht zu allen hingehen. Aber das als Ansatz mal zu nehmen und zu sagen, wie du schon sagst, man kann das ja auch auf Landesverbandsebene runterbrechen und beim Landesverband muss das vielleicht nicht zwei Tage sein, sondern wenn du es schaffst, einen Tag mit 8 Stunden zu füllen, dass du 8 UEs dafür kriegst, ist doch alles cool.
Ja. Ja, wir haben jetzt, wie gesagt, diesen Verbandstag gehabt, wo du halt 4 Vorträge kriegst, die dich als Trainer nicht besser machen. Und da haben dann auch schon viele gesagt, ne, wieso macht man keine Convention draus, beziehungsweise wäre zumindest sinnvoll gewesen, bei so einem Verbandstag dann zu sagen, okay, dann gibt es eine Fragerunde mit unserem Verbandspräsi, weil danach gab es dann so nochmal 15 Minuten Grill den Präsi, weil da einiges schiefgegangen ist bei uns im Verband. Macht doch mal ein Format daraus, ein regelmäßig wiederkehrendes, wo Coaches sich an den Verbandspräsi wenden können und mal Fragen stellen können, ne? Ja. Wo wir wieder beim Forum sind, aber gut. Aber
wobei ich sagen muss, das hat man dieses Jahr zum ersten Mal gehabt, mit diesen Sideline-Pässen, wo wir dann auch mal Fragen stellen konnten. Natürlich wurden nicht alle Fragen zu unserer absoluten Zufriedenheit beantwortet. Wann passiert das schon mal? Ne? Aber dass es auch mal so bundesweit, auch auf Bundesebene mal passieren kann oder so Ligensitzungen generell mal. Ne? Ich kenne das nur, dass die Ligen sich irgendwie selber organisieren müssen unterhalb der GFL.
Ja.
Und das also, ist irgendwie, weiß ich nicht, doof. Ja. Muss man
vorsichtig sagen. Ich bin da ganz froh, dass in der Jugendliga, in der Jugendregionalliga Nord, das funktioniert ganz gut. Wir haben die letzten 2-3 Jahre immer regelmäßig einen Termin für einen Sonntagnachmittag oder meistens Sonntagvormittag Zoom-Meeting gefunden, was dann auch schon mal dazu geführt hat, dass wir letztes Jahr die Liga geteilt haben. weil wir Coaches, also wir hatten noch einen Verein dabei, der gesagt hat, ja, bei uns ist das ein bisschen schwierig und können wir die Liga nicht teilen, weil dann könnten wir das ein bisschen aufteilen, dann kämen wir das für uns auch besser hin. Und das ist dann echt von uns Coaches gekommen und wir sind dann zum Liga-Obmann gesagt, so wollen wir es haben. Und der Liga-Obmann hat dann gesagt, ja, okay, aber es gibt keine Playoffs, sondern nur ein Finale.
Das ist halt so.
Genau, ja, aber es ist ja, also ich sag ganz, aber da wären wir dann beim Thema Jugendgeschichte. Wir hatten 2015 in der Regionalliga Jugend U19 Nord das erste und einzige Mal wirklich einen Playoff-Modus. Das heißt, es gab eine Südgruppe und es gab eine Nordgruppe und die beiden Ersten, da hat der Erste gegen den Zweiten gespielt, aus der anderen Gruppe, und also überkreuzt, ne, wie so mal ein Playoff-Modus. Mhm. Und wir haben dann 2015 das Finale hier in Hildesheim gegen Braunschweig gespielt vor über 1000 Zuschauern. Weil es endlich mal halt ein Playoff-Modus war. Mhm. Du auch dieses Gefühl mal kriegst für All or Nothing. Das ist danach dann aber wieder gekippt worden, weil ja, man weiß ja nicht. Aber das ist genauso, wie gesagt, auch das kann ich nur wiedergeben aus Niedersachsen, aber ich glaube, es ist in ganz Deutschland so, dass du ja unterhalb der Regionalliga gibt es ja keinen Auf- und Absteiger eigentlich. Rein theoretisch kannst du melden, für was du lustig bist.
Zumindest in der Jugend. Ja. Zumindest in der Jugend, ja. Okay, erzähl doch, das war relativ einfach. Ne? Hast du genug für Elfer, hast du genug für Elfer, Punkt.
Bevor wir gleich... In Niedersachsen kannst du das auch für den Herrenbereich, wenn du das willst. Das macht keiner.
Stimmt, ist ja wild. Stimmt. Genau. Ich kann mich erinnern, ganz früh, das war doch mit den Blue Devils damals so.
Die sind ja auch bei den Blue Devils, da war es noch hier das Thema Zeigefinger Daumen, das ist noch eine andere Geschichte, aber grundsätzlich ist es ja so, ist es in Niedersachsen, weil irgendwann kamen wir mal, gab es hier in Niedersachsen mal klar mit einem Verein, Verein ist egal, nur so vom Grundgerüst her, da ging es auch darum, ja, die werden Absteiger, die werden Aufsteiger, etc., etc. Und ganz klare Aussage vom Spielverbund Nord war, naja, letztendlich gibt es ja gar keinen Aufsteiger oder Absteiger. Du kannst dann überlegen, ob du nächstes Jahr in der Liga höher oder Liga tiefer spielen willst, das ist eigentlich dir überlassen. Ich dachte, okay, das heißt, ne? Aber ich weiß nicht, ob es immer noch so ist, aber damals, also das war zwar, die Aussage habe ich von 2019.
Ich glaube, in der BSO steht etwas so, dass der Verband das entsprechend
gestalten kann. Genau, das ist genauso wie mit den Altersgrenzen. Das ist ja, die Altersgrenzen sind ja unterhalb.
Dann fragt man sich aber, wozu braucht man eine BSO, ne? Also.
Ja, die BSO ist ja sowieso löchrig wie ein Schweizer Käse.
Aber bevor wir da gleich nochmal kommen, Hartwig schreibt gerade, hat dich bestätigt, Longsnap-Vorträge waren top bei der BCC. Mein lieber Hartwig, vielleicht wirst du deine Meinung ändern, wenn ich dann bei dir war und wir dann Osnabrück gemacht haben. Ja, Besuch in Osnabrück steht da noch aus. So,
Alter, die Vorschusslorbeeren, vor allem die eigenen Vorschusslorbeeren.
Hey, Respekt. Selbstbewusstsein. Was kann, nicht muss, laut BSO, war ja auch diese U20-Regelung, die uns ja da alle irgendwie ein bisschen kalt erwischt hat, als es dann von der GFLJ hieß, sie führen jetzt eine U20-Regelung ein und der Rest bleibt halt U19 drunter, wo die BSO ja eigentlich sagt, das kann jeder Landesverband für sich selber regeln. Sie tun es bloß nicht. Wie sieht es da bei euch aus?
War auch Diskussion tatsächlich, auch unter den Coaches. Wir hatten ein Zoom-Meeting, wo wir darüber gesprochen haben, sind natürlich nicht unbedingt zu einem Nenner gekommen. Es gab Vereine tatsächlich, gerade aus dem hohen Norden, die da arge Probleme mit hatten, wo auch ein Verein aus der Regionalliga Nord zurückgezogen worden ist. Gerüchteweise hatte das damit zu tun. Ich fand einfach an dieser U20-Regelung die Kurzfristigkeit sehr, sehr schwierig. Mhm. Und vor allen Dingen das dann auch so in einem Paket zu machen mit, wir machen jetzt eine Nord- und eine Südgruppe, was ich persönlich, muss ich ehrlicherweise sagen, immer schon gefordert habe, weil ich einfach finde, wenn es eine Jugendbundesliga gibt, dann muss es diese Einteilung geben. Ich bin aber auch jemand, der ganz klar sagt, Wer dann rumheult, und dafür kann man mich jetzt steinigen, aber wer dann sagt, ja, und weißt du, was das kostet und schwierig und so, ja, aber wenn ich Bundesliga spielen will, dann muss ich da auch hinterstehen. Da sind wir dann wieder bei Vereinsstrukturen und die Vereine müssen mehr für Jugendarbeit, das ist Jugendarbeit. Das ist ein anderes Thema, können wir auch noch gerne gleich drüber sprechen. Aber der Punkt ist halt einfach, diese U20-Regelung, aber auch die Umstrukturierung in die zwei Ligen, hat man ja, gerüchteweise hört man das so in der WhatsApp-Gruppe mal eben so nebenbei durch die kalte Küche, mhm, und man verlautbartet auch, dass jemand aus NRW das Ganze irgendwie vorangetrieben und forciert hat. Auch das, der Weg ist ja das eine, aber das Ding ist halt einfach, man hätte doch sagen können, und das habt ihr beide ja auch gesagt, man hätte das für 25 machen können, ja, dass du gerade im Jugendbereich als Verein ein Jahr Zeit hast, vielleicht Sponsoren zu finden, die dir die Reisekosten erstatten, wenn du dann halt mal endlich weiterfahren musst. Ja, dass du die Umstrukturierung in eine U20, weil natürlich gibt es Vereine, die juckt das nicht, ob die 5 Spieler aus der U19/U20 in die Herren hochkriegen. Ja. Aber, das habt ihr ja in eurem Podcast auch dann das ein oder andere Mal thematisiert.
Ja, doch so, doch, wow.
Ja, natürlich höre ich auf der Arbeit. Ich habe Zeit. Ich arbeite. Oh. Auch wenn ich vielleicht der Einzige bin, ich weiß es nicht. Aber Spaß beiseite. Der Punkt ist halt einfach, worauf ich hinaus will, ist, es gibt aber Vereine, die halt angewiesen sind, die sagen, hey, wir brauchen aber diese 4-5 People und vielleicht sind da noch zwei Athleten dabei, die O-Line spielen können, weil O-Liner sind, glaube ich, in allen Vereinen das, was du am meisten brauchst. Du brauchst sie am meisten und du findest sie am wenigsten. Das ist halt so.
Ja, ja, und da kommen wir zu Punkten hin, die ich auch mal für mich persönlich mal so zusammengefasst habe. Butter bei den Fische. Die Anzahl der U19-Teams, du bist jetzt lange genug dabei, persönliche Einschätzung, die Anzahl der Jugendteams, ne? Ist es gerade mehr geworden die letzten 10 Jahre oder eher andersrum?
In Niedersachsen würde ich mal, lehne mich jetzt mal aus dem Fenster. Für den Spielverbund Nord muss ich sagen, gefühlt ist es relativ gleich geblieben. Du hast immer mal wieder Teams, die mal auftauchen, dann mal wieder weg sind. Du hast ganz viele Teams, die dauerhaft da sind. Wir haben jetzt auch in Niedersachsen weniger, als wie ich das bei dir, Carsten, in NRW gesehen habe, das Phänomen von Spielgemeinschaften oder Kooperation. Spielgemeinschaften ist ja immer das böse Wort. Was ich persönlich für sehr schwierig halte, ich bin überhaupt kein Freund von Spielgemeinschaften, weil ich mir denke, dass spätestens, wenn es darum geht, wo gehen die Seniors hin, gehen die in den Verein oder in den Verein, geht das große Hauen und Stechen los. Mhm. Auf der anderen Seite, also für Niedersachsen, glaube ich, hält es sich die Waage. Wir haben 1-2 Teams verloren, auch gerade hier in der Nähe, also bei uns hier in der Nähe in Hannover. Wobei Hannover in der U19 hat ein Jugendteam mittlerweile. Und das andere Jugendteam ist mit seinem Verein vor 2 Jahren untergegangen. Aber dafür kommen dann halt auch woanders. Dafür haben wir dann jetzt in Salzgitter und Wolfenbüttel eine Spielgemeinschaft gefunden, die gerade ein bisschen am Anfang sind. In Niedersachsen, möchte ich mal behaupten, hält sich das so die Waage. Ich weiß nicht, woran das liegt, weil unser Landesverband uns ja mal erzählt, bei uns ist das alles ein bisschen schwierig, wir sind ein Flächenland, da kriegst du die Leute nicht so. Ja. Da hab ich meine eigene Meinung zu, was einfach auch an meiner eigenen Erfahrung liegt, die ich über die Jahre gesammelt habe. Da tue ich mir auch mit der einen oder anderen Aussage immer ein bisschen schwer, wenn das so von einigen Leuten kommt.
Kurzes Intermezzo von Marco. Salzgitter hat vorgestern zurückgezogen.
Ja, da kann ich direkt mal einsteigen. Also ich habe mir mal Football aktuell mal zu Gemüte geführt, weil ich mal wissen wollte, weil gefühlt hatte ich wir haben jetzt momentan Nordrhein-Westfalen halt gesehen, ne? Wir haben jetzt momentan nur noch 17 U19 Teams im Spielbetrieb, inklusive U20. Ne? Wir hatten mal 29 gehabt, vor Corona. Gut, jetzt kann man natürlich sagen, Corona, na, da gehen halt ein paar weg, aber ich sag mal so, das ist jetzt 50% weniger gefühlt. Eigentlich schon fast de facto 50%, jetzt gleich runtergerundet. Und ich habe mir mal Football aktuell mal zu Gemüte geführt, die hatten ja immer so schöne Football-Rankings, ne? Herrenteams als auch Jugend. witzigerweise, und hatte mal geschaut, wie viele Teams hat er denn Football aktuell 2014 im Ranking gehabt, also U19-Teams, und wie viele jetzt da sind. Und dann stelle ich halt fest, wenn ich das mal so vergleiche, Herrenteams, in den letzten 10 Jahren, wir haben 30% mehr Herrenteams im Spielbetrieb. Super. Innerhalb von 10 Jahren ein kontinuierlicher Zuwachs von 30% trotz Corona. Super Sache.
Wobei es ja jetzt irgendwie letztes und dieses Jahr auch wieder ein bisschen anders aussieht, gefühlt. Es haben ja wieder einige Herrenteams zurückgezogen. Ne?
Aber trotzdem innerhalb von 10 Jahren 30% mehr, würde ich mal sagen, wenn das jetzt mein Sparbuch wäre, boah, super. Ich wünschte, ich hätte da 1.000 Euro hingelegt. So. Aber auf mein Jugendsparbuch sind es 30% weniger Jugendteams innerhalb von 10 Jahren.
Und das ist schon eine alarmierende Zahl.
Also das ist diametral. Das ist nicht leicht weniger, das ist komplett gegenläufig. Ich behaupte jetzt nicht, dass wir in 10 Jahren gar keine Jugendteams mehr haben, um Gottes Willen. Ne? Die geburtenstarken Jahrgänge, die werden ja in der 19 irgendwann mal 2030 ankommen. Aber was zur Hölle machen wir bis dahin? Und das macht mir gerade ein kleines bisschen Sorgen.
Da habe ich meine eigene, wie soll ich es jetzt mal sagen, These ist zu viel zu hoch gegriffen, aber das große Thema ist bei diesen Sachen, und ich möchte jetzt wirklich keinem zu nahe treten, ist aber einfach, dass viele Vereine sich immer als Herrenteam gründen. Und du hast einfach das Problem, dann hast du ein Herrenteam, die vielleicht ein Jahr den Hype gut finden, vielleicht noch ein zweites Jahr, wenn du einen netten Grillen stellst, vielleicht noch ein drittes Jahr. Aber dann fängt es irgendwann an, dass da Jungs bei sind, die Blut geleckt haben und ein bisschen mehr wollen, wenn du das in einem Verein nicht bieten kannst, weil dein Einzugsbereich vielleicht nicht so groß ist, du noch neu gegründet hast, die Coaches vielleicht nicht so vorhanden sind, dann gehen die halt zu Nachbarvereinen, die vielleicht höherklassig spielen oder ähnliches. Da du aber wenig Jugendarbeit hast, kommt da nichts nach. Nur mal ein Beispiel aus Niedersachsen, hier aus der Nähe zu nennen. Unser direkter Nachbar Hannover, die Hannover Grizzlies zum Beispiel, waren mal nur ein reiner Jugendfootballverein. Die haben sich, das war die Jugendabteilung der Hannover Musketeers. Als die in die Brüche gegangen sind, hat sich die Jugendabteilung da rausgezogen und hat die Hannover Grizzlies gegründet. Und die waren nur ein reines Jugendprogramm. Die hatten erst nur eine A-Jugend, haben dann irgendwann ein bisschen B-Jugend versucht. Mittlerweile haben sie, glaube ich, auch stabil eine B-Jugend. Wir haben ja keine. Haben mittlerweile auch ein Flag-Team, also ein 9er-Flag-Team. Auch die Hannover St. Peters haben ein 9er-Flag-Team. Und dann gab es da immer noch die Hannover Spartans, die als Herrenteam angefangen haben, dann irgendwann vom Verband natürlich den großen Finger gekriegt haben, gesagt haben, ihr müsst dann auch mal Jugendarbeit machen, die dann angefangen haben. Und das war immer, das sehe ich immer wieder dieselben Fehler, die da gemacht werden und immer dasselbe Prozedere, dass es Vereine gibt, die ein Herrenteam machen, dann kommt der Verband und sagt, ihr müsst Jugendarbeit. Und dann kommt, dann wird dieses Jugendarbeit, wir müssen das, hier, pass auf, du hast nichts zu tun, du bist Student, mach mal.
Ich wollte, da wollte ich nämlich gerade einsteigen, um da deine These auch so ein bisschen zu stützen. Man sieht das ja dann halt immer, dass für Jugend meistens ja dann irgendwie immer Männerspieler rekrutiert werden, um dort zu coachen oder als so ihre Coachesarbeit anzufangen. Der Unterschied zwischen den erfolgreichen Jugendteams ist ja dann, wenn sie so Trainer wie dich haben, die das dann halt als quasi ihr Job machen, ja, also nur Jugendtrainer sind und da ihre ganze Zeit und Energie reinstecken. Und bei anderen ist es dann halt so, ja, unter Ferner liefen, ne? Männerspieler, der so ein bisschen mitcoacht, vielleicht hat er Bock drauf, vielleicht hat er nicht Bock drauf, vielleicht entwickelt er sich weiter, aber meistens vielleicht auch nicht. Und dann sind das so die Jugendteams, die so vor sich hin dümpeln, ne? mit U9 dann auch, nicht U, dann mit 9er Football und so eine Geschichten, wo es kein Fortschritt in der Jugendarbeit dann gibt. Ne? Wie siehst du das?
Mal aus Nähkästchen, aktuelles Beispiel bei mir. Ich habe sehr viele Coaches, die sind aktive Herrenspieler. Und jetzt hatten wir leider Gottes das Vergnügen, dass wir zum Beispiel 4 Spiele der Ravens an einen Tag haben. Wir haben auch viele Trainer, die Spieler bei den Herren sind, die auch Trainer bei den Ladies sind. Oder Trainer bei der U13. Also wir haben da gerade richtig Spaß an diesen einen Tag. Jeder kann erstmal gucken, wow, wer ist jetzt eigentlich wo? Ne? Bloß hin zu der Gretchenfrage, die sich erstmal im Chat als erstes gestellt hat. Wer macht jetzt wo Kette? Haben wir überhaupt jemanden?
Also ich kann ja, wie gesagt, nur aus meiner Erfahrung und aus meinem Weg erzählen. Ich habe das große Glück gehabt, und das sage ich wirklich immer mit vollem Ernst, ich habe das große Glück gehabt, dass ich meine ersten Coaches-Schritte bei den Flaggies gemacht habe, weil erstens kannst du da Fehler machen und das interessiert keinen, weil solange die Kinder Spaß haben, ne, da ist dann noch nicht so das große Drama dahinter. Und ich habe dadurch, dass ich da auch meine ersten Head-Coaches-Erfahrungen gemacht habe, da auch ganz viel lernen müssen, was Organisation, Elternarbeit etc. angeht. Aber als Quintessenz aus diesem Ganzen muss ich ehrlicherweise sagen, bei einigen, nicht bei allen Vereinen, um Gottes Willen, aber bei vielen Vereinen, die machen in meinen Augen einen riesengroßen Fehler, wenn sie Jugendarbeit nur als, ich überspitze jetzt ein wenig, lästiges Beiwerk benutzen. Mhm. Weil meine Erfahrung ist, das Wichtigste, das Potenzial, was du in Jugendarbeit hast, sind nicht in erster Linie die Spieler, sondern das Potenzial, was du da hast, sind Helfer und Sponsoren zu generieren. Wenn ich gucke, wie viel Sponsoren heute, oder mir fallen ad hoc zwei Sponsoren ein, die ohne, dass ihre Kinder bei mir A-Jugend-Football gespielt hätten, wären die nicht Herrensponsor geworden, weil sie den Sport einfach nicht kennengelernt haben. Wenn ich mich um die Eltern kümmere, also wenn ich A, und das ist das allererste, ein vernünftiges Training anbiete, wo die Eltern das Gefühl haben, dass ihr Kind da gut aufgehoben ist, Punkt 1, und ich B, den Eltern noch versuche, den Sport etwas zu erklären und sie mitzunehmen. Also ich habe irgendwann dann angefangen, das war schon zu Fleckzeiten, wo ich dann einen Elternnachmittag gemacht habe mit der Überschrift, was ist Football? Weil ich immer wieder Eltern hatte, die gesagt haben, ja, mein Junge findet das total geil und der hat da total Spaß dran, aber ich verstehe das Spiel nicht. Und dann holst du diese Eltern ab. Mhm. Da stellst du vorne noch eine Spendendose auf und sagst, wer Bock hat und das geil fand, schmeißt da nochmal was rein. Dann hast du die nächsten 200 Euro in der Kasse und dann ist gut. Und so zieht sich das ja weiter. Ich tue mir immer schwer damit, zu sagen, das ist einer von mir, das ist einer von mir. Weil, wenn ich jetzt gucke, nur um jetzt mal ein paar Beispiele zu nennen. Henrik Scharnbacher, jetzt Quarterback Berlin Adler, Starting Quarterback für dieses Jahr. Hat bei mir in der B-Jugend angefangen. Zach Kavanaugh, über die Personalie kann man streiten. Aber Zach war erstmal Quarterback-Coach und war dann mein Offense-Coordinator. Der hat bei mir das Coaching angefangen. Ich will aber nie sagen, dass er das wegen mir gemacht hat. Ja, oder um noch ein anderes Beispiel aus Berlin zu nennen, der aktuelle Offense-Koordinator der Berlin Thunder, Hendrik Schlegel, war ein Jahr lang mein Receiver und war zwei Jahre lang mein OC.
Mensch, lauter Import aus Hildesheim, Junge, Junge.
Ja. Ja, ich kann ja noch mehr aufzählen, aber das ist völlig egal, darum geht es gar nicht. Ich würde nicht auch ich habe jetzt, wenn ich an die Herren denke, in den Herren laufen im Moment aktuell, ich glaube, 15, 16 Spieler rum, die bei uns sowohl Flag als auch Jung gespielt haben. Ich würde
ganz mal glatt unterschreiben. Das ist ja, Jugend ist Investition in die Zukunft. Egal wo.
Und jetzt, wir hatten leider, nein, ich muss andersrum anfangen. Es gibt eine Sache, die mir Corona wirklich vermiest hat. Es gibt nur eine Sache. Ich habe finanziell, also beruflich habe ich aus Corona keinen Schaden genommen. Ich habe gesundheitlich keinen Schaden genommen. Aber die einzige Sache, die mir Corona genommen hat und die ich wirklich nachtraue, ist, dass ich Shaun Fatah und Lee Rowland nie bei uns an der Seitenlinie erlebt habe.
Na, vielleicht kannst du ja noch. Ich meine, jetzt ist er, glaube ich, ausschließlich Nazio.
Die sind 2019 ja beide nach Hildesheim gekommen im Oktober. Und ich habe da etwas erlebt, was den Umgang angeht, was ich total gefeiert habe. Weil die erste Aussage war, ich fülle das Stadion nicht mit Importen, sondern die Homegrown-Player machen mir die Hütte voll.
Ja, deren Freunde und Familie.
Und das habe ich gefeiert. Und wenn ich heute gucke, wer hier in Hildesheim im Moment wirklich bei den Herren auch vorne mitmischt Und jetzt auch, wurde ja auch hier Peter Solf wurde vorgestellt, ich weiß nicht, ob ihr das mitgekriegt habt bei GFL Talk und diese ganzen Geschichten. Und dann denke ich mir immer so, ich würde da auch da nie sagen, dass die so gut sind wegen mir, sondern das ist ja schon intrinsische Motivation und wir Coaches sind ja immer nur diejenigen, die diese Spieler von A nach B transportieren, ihnen helfen, ihren Weg zu finden und hoffen, dass sie diesen Weg weiterverfolgen. Aber diese Spieler machen die Hütte voll. Weil diese Spieler kommen aus der Stadt. Klar ist das in Berlin was anderes und sicherlich auch...
Ich wollte gerade sagen, hier in Berlin sah es ja so ein bisschen anders aus. Hier wurden ja so viele Porte gekauft, dass es am Ende kein Geld mehr gab.
Genau, und das ist ja eben das Ding. Und das auch erstmal klar zu machen. Und auch da, dass die Aussage habe ich von Schumann, der dann ganz klar gesagt hat, wenn ich überlege, wie viel Geld ich nach hinten raus spare, also nicht in den ersten zwei Jahren, sondern nach vier, fünf, sechs Jahren, wenn ich halt Spieler aus dem eigenen Einzugsgebiet, aus meiner Stadt, wie gesagt, Berlin ist da sicherlich eine andere Geschichte, das ist wie in Hamburg, da gibt es mehrere Teams, gar keine Frage, aber grundsätzlich, wenn ich das schaffe, Leute aus der eigenen Region zu kriegen, dann spare ich ja nach hinten raus Geld, weil das sind A-Spots, die ich nicht bezahlen muss.
Ja, und vor allem begeisterte Eltern sind engagierte Eltern und aus engagierten Leuten werden Leute, die investieren. Sei es Zeit, Geld oder Know-how. Ne?
Nur eine
oder kurze Antwort. Oder einfach nur die Kette stellen. Manchmal reicht ja schon das.
Nur um da mal eine Anekdote zu erzählen. Wir sind 2012... Also bis 2000, ganz kurz abzurunden, bis 2015 gab es den German Junior Flag Bowl. Das war der German Bowl im Endeffekt für 9 gegen 9 Flag Football. War in Turnierform, war immer irgendwo anders, hat zwei Jahre, 2013, 2014 in Hildesheim stattgefunden, war aber 2012 in Rothenburg ob der Tauber bei den Franken Knights. Und ist ein Ritt von Hildesheim, wir sind glaube ich irgendwie 6,5 Stunden mit dem Bus gefahren, war ein heißer Wochenendtrip, alles cool. Ich hatte damals schon eine Flag-Jugend, ich müsste jetzt echt lügen, aber ich glaube, wir waren so 45 Kiddies, mit denen wir unterwegs waren. Und dann Elternabend, ja, wie fahren wir da hin? Ja, mit dem Bus, alles cool, so, ja, wäre ja klasse, wenn die Kinder irgendwas alles einheitlich anhätten. Ich sage, ja, okay, ich sage, vom Verein haben wir nichts zu erwarten, da gehörten wir noch zu einem anderen Verein in Hildesheim, mittlerweile sind wir ja selbstständig, wir gehören ja keinem Verein mehr an, wir sind ja der Hildesheim in Werders e.V., aber damals gehörten wir noch einen großen Verein hier in Hildesheim an und ich sage, naja, ich sage, in der Abteilungskasse ist nicht mehr viel Kohle und ne, ich sage, dann müsst ihr selber zahlen. Ich sage, und dann macht es halt für mich auch nur Sinn, wenn alle eine irgendwas haben, weil wenn einer nicht, weil da die Kohle nicht klemmt, dann passt das nicht. Ja, Regenjacken wäre ja ganz cool, weil German Junior Flag Bowl war im Oktober, kann regnen, wird nass. Und original, es kam ein Vater zu mir, der sagte, wie viele Regenjacken brauchst du denn? Naja, habe ich gesagt, Spieler 45 mit Coaches, mit Crew, weil die bedenke ich dann halt auch immer, die gehören ja genauso dazu. Ich sage, 60 Regenjacken brauche ich. Gib mir mal eine Kontonummer, ich schicke dir das Geld. Der hat original die kompletten Regenjacken bezahlt. Für den kompletten Trupp. Wir sind mit einem kompletten Trupp dahin gefahren, mit nagelneuen Regenjacken und der Vater hat die komplett bezahlt, weil der es halt einfach geil fand, weil sein Sohn Bock drauf gehabt hat, weil er Spaß gehabt hat. Und das ist nicht nur ein Beispiel.
Ich denke, jeder kennt solche die Katja, liebe Grüße, die den Teammanager werden. Bei den Panthern habe ich es gesehen, da war einer jahrelang noch weiter Teammanager beim GFL-Team und die beiden Jungs haben schon lange aufgehört zu spielen. Ja, weil es halt so geil fand.
Ich hab immer noch meinen Online-Coach. Der Sohn ist heute einer unserer besten Running Backs, die wir in den Herren haben. Mit dem Vater habe ich zusammen selber Football gespielt. Wir haben beide zusammen auf der Platte gestanden. Er ist heute noch mein O-Line-Coach. Ja, das habe ich immer wieder gehabt. Ich habe auch bei den Flaggies damals einen Vater, der mit Football eigentlich erstmal überhaupt nichts zu tun hatte. Den habe ich halt auch mit rangeholt. Ich sage, ich habe ja keine Ahnung. Ich sage, ja, das zeige ich dir dann schon. Ich sage, und wenn es kritisch wird, beim Flaggy ist das ja nun kein Kontakt in dem Sinne, weil die ja nur Flaggen. Wie hat mal eine nette junge Dame gesagt, das Bänderklau-Spiel. original, wir waren mit der Niedersachsen-Auswahl in der Jugendherberge und da war original, ich glaube, die Niedersachsen-Auswahl des Ziehharmonika-Spieler da. Ist kein Scherz. Oder Akkordeonspieler heißt es ja richtig. Akkordeonspieler da und dann waren natürlich, die Mädels waren natürlich in dem Alter der Flaggies, die wir mit hatten. Und dann, naja, das ist ja schon so ein bisschen Pubertät und tralala. Und dann kriegte die eine mit, dass wir die Coaches waren. Und dann war das, ach, ihr seid die Trainer vom Bender-Klaus-Spiel. Wir haben vor Lachen am Boden gelegen. Aber das nur am Rand.
Du, ja, genau. Wutzen, wo wir jetzt schon gerade beim Flag-Football sind, wir hatten im Vorgespräch schon ein bisschen angerissen, wie siehst du diese ganze Geschichte jetzt mit, wir hatten ja die Unterscheidung gemacht, vom NFL-Fünfer-Flag, weil momentan redet alles vom Flag-Football, du hast gleich nochmal die Unterscheidung gemacht, hört mal Jungs, das ist kein Flag, Flag ist immer noch Neuner und das andere ist halt NFL-Flag. Wie bewertest du die Entwicklung, die da gerade stattfindet?
Zweischneidig. Ich kann auf der einen Seite den Deutschen Footballverband verstehen, dass die sich jetzt bannig darüber freuen, dass sie an die Honigtöpfe des DOSB rankommen. Keine Frage. Mhm. Das ist ja das, was wir immer gewollt haben letztendlich oder was du als Sportverband auch immer willst, wenn du an die Töpfe vom DOSB rankommst, weil da gehen dir eine Menge Portemonnaies, also Portemonnaies im Sinne von Fördertöpfen auf.
Ja. Boah, da ärgert sich einer in Hessen.
Ja, nicht mehr, er ist ja nicht mehr dabei. Naja,
kommt er nicht mehr ran, ne? Entschuldigung.
Auf jeden Fall, auf der Seite kann ich das verstehen. 5 gegen 5 Flag Football ist ein Thema, was ich durchaus für adäquat halte, um Football in die Schulen zu bringen. Und da sind wir auch bei einem ganz wichtigen Thema. Wenn ich immer von Vereinen höre, ja, wir müssen in die Schulen gehen. Ganz ehrlich, du kannst alle Schulen deines Stadtbezirks in irgendeiner Weise bespielen. Wenn es in deinem Verein nicht funktioniert, kriegst du nicht einen einzigen Spieler. Mhm. Das ist meine Erfahrung. Wenn es im Verein funktioniert und ich komme sofort wieder zurück auf Flag Football, bleiben die nur im Verein, wenn du im Verein eine vernünftige Jugendarbeit anbietest. Sonst kannst du dir im Schulsport den Arsch aufreißen, wie du willst. Du kriegst nicht einen einzigen Spieler davon. Jetzt zurück zum Flag Football. 5 gegen 5 ist eine hervorragende Einstiegsvariante oder sicherlich auch was, um Kinder U10 zu bespaßen. Ja, weil in Niedersachsen also als ich noch Headcoach war bei den Flaggies, haben wir die Kleineren immer mitspielen lassen. Mein jüngster Spieler war 5,5. Fun Fact am Rande, das ist im Moment gerade einer meiner Senior Quarterbacks. So lange spielt er schon Football.
Ja, je früher, desto besser.
Das ist super. Ja, dem war die Hose zu groß und der hat sich halt einen Kick gefreut, wenn er einmal im Spiel den Ball gekriegt hat und gerührt und du hast 15-Jährige kotzen sehen, weil sie fast auf der Grasnarbe die Flagge ziehen mussten. Ja.
Das ist mir gerade so schön vor.
Ja, das ist doch total geil. Ich hab das immer gemacht. Wir haben immer die Kiddies dabei gehabt. Dann kommt der Verband aber irgendwann und sagt, ja, aber BSO und Spielverbund sagt, aber Pässe gibt's erst ab 10 Jahren. Wollt ihr mich verarschen? German Junior Flag Bowl. Jedes Mal, wo ich auf dieser Veranstaltung war, immer das gleiche Bild. Samstagmorgen. Alle trafen sich mit der Turnierleitung, so ein ganz Bekannter aus NRW, ich habe den Namen schon wieder vergessen, der lebt auch, glaube ich, schon nicht mehr, aber war immer cool. Und der stand da vorne und, ja, was machen wir denn mit den unter 10-Jährigen? Alle Headcoaches, die da standen, guckten in die Runde und sagten, ja, die spielen mit, die haben ja auch die ganze Saison gespielt, warum sollten sie jetzt...
Ostfernbacher.
Kann sein. Kann durchaus sein. Auf jeden Fall, wir standen immer in dieser Runde, werde ich nie vergessen, so, das hatte so ein bisschen was Romantisches, so weißt du, Sonnenaufgang, ein bisschen Nebel, alle Coaches stehen in der Runde und dann hieß es, lassen wir die unter 10-Jährigen mitspielen, einhelliges Nicken, alles klar, haben die mitgespielt, obwohl es laut Regelwerk eigentlich nicht, ne, scheiß der Hund drauf. Die wollen Spaß haben. Ich bereichere mich doch nicht an einem 8-Jährigen, der will einfach nur Spaß haben. Gut, er hat einen Vorteil, er kann die Flagge auf Nasenhöhe ziehen, aber warum nicht? Und um jetzt 5 gegen 5 zu sagen, 5 gegen 5 ist halt ein hervorragendes Spiel, um Football beizubringen, weil es ist derselbe Ball und es hat ein bisschen was vom Passkonzept. Ja, aber Football erklären, und darum habe ich auch in Hildesheim immer gesagt, Flag Football 9 gegen 9 ist die Grundschule des Footballs, weil da kannst du den Kindern das Spiel beibringen auf dem großen Feld, ohne die Nebenerscheinung Special Teams, weil die hast du in dem Sinne nicht. Du hast zwar einen Kickoff, aber du hast halt nur drei hinten, die fangen und wenn sie aus der Luft gefangen haben, kriegen sie 5 Yards mehr. Ja, du hast einen Punt mit den gleichen Prinzipien und beim Field Goal steht ein Long Snapper, ein Holder und ein Kicker da. Fertig. So, man hat es auch mal mit Fulham-Team versucht, das ist völlig in die Hose gegangen, gerade in Niedersachsen. Das war lustig. Hatte sehr gute Auswüchse. Du hast dann 9 Kiddies, oder die Frontline stand dann wirklich fast im Spagat. Weil das Regelwerk gesagt hat, keiner darf über den anderen rüberspringen. Also, egal. Auf jeden Fall, das war ein Ausdruck, das war echt wirklich Aber 9 gegen 9 ist viel näher an dem Tackle-Football dran als 5 gegen 5. Und du hast bei 9 gegen 9, und als ich in Hildesheim die B-Jugend angefangen habe und wir das erste B-Jugendspiel in Niedersachsen war Braunschweig gegen Hildesheim, hatte ich überhaupt keine Probleme zu sagen, wir machen einmal in der Woche B-Jugendtraining, weil diese B-Jugend bestand aus den Jahrgängen 13, 14, 15, die Flag gespielt haben. Die kannten das Playbook, weil es 9 gegen 9 war, weil ich das gleiche Playbook auch in den Flags gespielt habe. Und dem Rookie-Jahrgang, dem 16er, die 16 gewesen sind, also dem Senior-Jahrgang in der B-Tackle, die dann zusammen B-Tackle gespielt haben. Und die Jungs, die 16 waren, hatten aber schon die Härte aus der A-Jugend gekriegt. War spaßig, hat Spaß gemacht, war gut. Ich musste zwischenzeitlich wirklich eingreifen, dass es nicht zu hart wurde. Aber was ich damit sagen will, ist, ich musste denen nicht mehr Football beibringen, sondern ich habe denen einfach nur ein Pad und einen Helm angezogen, habe mit den Tackeln geübt und habe immer gesagt, von da Flagge ziehen zu da tackeln ist es nicht weit.
Wie organisierst du den Übergang von der U16 zur U19 von den Spielern her? Ich meine, du wirst ja wahrscheinlich auch irgendwie Kontakt zu dem Coach dort haben. Wie macht ihr das, um den Übergang zu vereinfachen?
Ja, der Coach, der jetzt gerade Headcoach der U15 Fleck ist, hat selber bei mir Fleck gespielt. Darum kenne ich ihn relativ lange. Moment, ein Fleck-Team, ich glaube von, wenn ich es richtig verstanden habe, auch irgendwie 48, 50. Der Übergang funktioniert relativ gut, weil die 14-Jährigen die Möglichkeit haben, je nachdem, wie die Eltern das zulassen und die Kiddies das halt auch wollen, und die wollen fast alle, am A-Jugendtraining teilzunehmen. Und da die Flaggies vor uns trainieren, das heißt, die trainieren 17 bis 19 Uhr und von 19 bis 21 Uhr trainieren wir, ziehen die dann mit durch, dass sie dann ein bisschen beim Warm-up ein bisschen easy machen, und die hatten schon mal ein Training, von daher alles cool, aber du nimmst sie dann mit. Mhm. Wie gesagt, als ich das in Personalunion gemacht habe, harte Zeiten, keine Frage, aber da war es natürlich easy, weil die kannten mich, die sind einfach im Platz geblieben und ich war da und es war immer derselbe Coach, aber es war halt ein anderes Team.
Und wie machst du das von der U19 zu Männer?
Das war zwischenzeitlich tatsächlich ein Problem. Also ich sag mal, bevor 2019 hatten wir das Problem in Hildesheim, dass es immer, ich glaube auch in anderen Vereinen dasselbe war, dass der Herren-Headcoach gesagt hat, ich sag hier, wo es lang geht, und wir machen das alles so, wie ich das meine. Und ja, ob die Jugend, ja, müssen wir mal gucken. Dann änderte sich das so ein bisschen. Ich habe dann zwischenzeitlich auch in den ersten Jahren dann immer noch versucht, irgendwelche Scouting-Reports zu schreiben, irgendwelche Empfehlungen zu schreiben. Es hat aber keinen interessiert. Als Schuhen und Liedern kamen, hat sich das tatsächlich geändert. Das waren die ersten, die mich da auch explizit nachgefragt haben und das wollten. Mittlerweile ist es tatsächlich so, dass wir die letzten zwei Jahre mit Markus Herford das so hatten, dass wir die letzten Trainingseinheiten, sage ich mal, im alten Jahr, also in der Offseason, zusammen gehabt haben und die ersten Trainingseinheiten im neuen Jahr weitestgehend, aber da kommen ein paar organisatorische Sachen in Hildesheim dazu, zusammen gehabt haben. Und da doch ein relativ guter Austausch stattfindet. Und man sich natürlich dann auch auf eine gemeinsame Terminologie einigen muss. Ich bin immer noch kein großer Freund davon, wir haben einen neuen Sheriff in Town und wir müssen jetzt das spielen, was die erste Herren spielt. Das funktioniert nicht, weil ein GFL-Team, die kaufen sich meistens die Spieler, die sie noch brauchen. Ja. Hab ich nicht. Ich muss das nehmen, was mir die Stadt hergibt. Ja, und das ist mal so und mal so und mal hast du mehr, mal hast du weniger, mal hast du Talente dabei, mal nicht. Aber grundsätzlich funktioniert die Zusammenarbeit mittlerweile da ganz gut. Wir haben auch seit zwei Jahren endlich mal wieder eine zweite Herren. Die ist zwischenzeitlich über Corona ein bisschen eingeschlafen, sage ich mal, was aber einfach letztendlich daran lag, dass dann Leute fehlten und dann das auch so ein bisschen über Corona dann ein bisschen eingeschlafen ist. Aber auch die trainieren eine ganze Zeit lang mit der ersten zusammen. Und dann kann man immer noch mal gucken, wie sich die Leute entwickeln. Ich finde es immer schwierig, also das ist das Gleiche wie mit einer U16-B-Jugend. Mhm. Ich habe immer vehement verteidigt, die U16 allein zu stellen. Die U16 ist für mich immer das Bindeglied gewesen zwischen U19 und U15 Flag. Das ist ein Boni gewesen, das ist ein Benefit gewesen. Wenn du Flag-Football gespielt hast, dann konntest du auch B-Jugend spielen. Wenn du A-Jugend gespielt hast, hast du die Möglichkeit gehabt, in der U16 noch Spielerfahrung zu sammeln. Und das haben die gerne gemacht, weil 16-Jährige sind nämlich bei der B-Jugend nämlich die Kings, weil da sind sie nämlich die Seals. Mhm.
Meine Frage darauf fußend, dass der Peter Springwald ja vor ein paar Wochen in seiner Rundmail argumentiert hat, naja, in U10 hat man jetzt ja recht geburtenstarke Jahrgänge. Bis 2030 sieht U19 wieder tipptopp aus. Frage an dich, wie hoch schätzt du die Dropout-Rate rein von U15-U16 zur U19 und die Dropout-Rate von der U19 zu den Männern? Wie schätzt du die ein?
Also U19 zu den Herren sehr hoch. Da muss man realistisch sein, weil man darf da ja auch, sage ich jetzt mal, die äußeren Faktoren nicht unterschätzen. Mhm. Frauen, Alkohol, Ausbildung, Studium.
Mhm. Die Reihenfolge ist schön.
Jetzt aber so.
Ja, meistens mit der ersten Freundin, die gewisse Specials anbietet, ist dann vorbei.
Du, ganz ehrlich, nee, warte noch nicht in Hildesheim, aber egal, das ist ein anderes Thema. Aber,
Vielleicht soll ich mal rumkommen.
Junge, was geht denn da?
Nee, das meine ich gar nicht. Oh Gott, nee, das meine ich gar nicht. Aber das Thema ist halt einfach, da hast du, da kommst du ja in so einen Bereich U19 und darum finde ich U20 auch völlig schwierig, weil 19-Jähriger ist meistens ja in dem Punkt, er schreibt sein Abitur, was macht er danach? Oder er fängt eine Ausbildung vorher schon an? Ja, wie gesagt, dann mit 18 darf man dann auch Alkohol trinken. Machen wir auch vorher, keine Frage. Aber ne, so diese ganzen Faktoren kommen ja dazu. Und da ist es halt einfach die große Frage, wie motiviere ich die dazu? Beziehungsweise wie halte ich sie bei der Stange? Meine Erfahrung, mein persönliches Erfolgsrezept, wenn man es denn so sagen möchte, ist halt einfach das Erste, was ich in der U19 gemacht habe, als ich das Team übernommen habe. Ich habe einen Kodex geschrieben. Es gibt einen Kodex, der Hildesheim Young Invaders, der ist über die Jahre gewachsen. Es waren am Anfang 6 Seiten, mittlerweile sind es 14 Seiten.
Ach du, dieses Ei.
Ja, Moment. Das Schöne ist natürlich immer, meine Spieler sind dann immer so, wo finde ich denn das? Guck in Kodex. Da steht alles drin. Da stehen Sachen drin, wie verhalte ich mich gegenüber Spielern, wie verhalte ich mich gegenüber Coaches. Also auch wir Coaches müssen uns daran halten. Was ich aber damit meine ist, du schaffst eine gewisse Grundlage.
Absolut.
Mein Thema ist halt einfach auch, wie man ja auch im Hintergrund sieht, und ich habe auch das passende T-Shirt dazu an, ich habe halt versucht, die Hildesheim Young Invaders eine Identität zu schaffen.
Bin ich ein ganz großer Freund von, ist ja bei mir immer Dauerbrenner, das Thema.
Ja, es ist ja auch so. Ich weiß, also man kann, weiß nicht, ob man so einen Livestream jetzt sehen kann hier. Ich habe das Young Invaders Logo, was hier auf dem Arm ist, das gibt es seit 2 Jahren, ist das eigene Logo der Hildesheim Young Invaders. Punkt. Cool. Dann krieg ich von meinem Vorstand zu hören, ja, wir sind doch aber alle Invaders. Ja, ich habe doch aber nichts gesagt. Aber die Bundeswehr ist auch die Bundeswehr und es gibt Feldjäger, es gibt Versorger, es gibt Infanteristen und was auch immer. Aber die haben ja auch alle ihre eigenen Truppen sozusagen.
Würde ich ja für die Frauen, für Frauenfußball auch so sehen, dass sie ihre eigenen Namen bekommen. Aber immer dieses, ne, Team plus Ladies hinten dran, das ist so abgelutscht.
Why?
Ja, und manchmal klingt das ein bisschen komisch, aber gut.
Ja, natürlich.
Also, Menschen.
Wir wollen jetzt bitte nicht irgendwie mit Gendern und so anfangen, aber grundsätzlich geht dir vollkommen recht. Es muss ja einfach, du kannst die Leute doch nur halten, wenn du Identitäten schaffst.
Richtig.
Meine Spieler wissen, die haben keinen Vertrag mit mir. Das heißt, ich bin angehalten, den Spielern das zu bieten, dass sie auch bei mir bleiben. Auf der anderen Seite wissen meine Jungs auch immer wieder, das ist nicht mein Team. Das ist deren Team. Das gehört mir nicht. Mhm. Ich bin jetzt halt der Häuptling und treffe die letzte Entscheidung und sage, wo die Karre langfährt. Aber grundsätzlich sind sie diejenigen, die dieses Team tragen. Das mache ich nicht. Das ist nicht meine Baustelle.
Genau, ein Team besteht nicht aus einem Head Coach.
Genau. Ich habe das große Glück, da bin ich auch wirklich froh drüber. Ich habe eine 10-Mann-Coaching-Crew mit mir. Ich habe zwei feste Crewmitglieder. Ich habe einen festen Kameramann. Und diverse Eltern, die dann in irgendeiner Weise noch mit zupacken.
Das ist ja Gold wert.
Und das sind einige. Ja, und 48 Jungs, die Bock haben. Das ist cool. Aber nochmal, die gehören nicht mir. Natürlich sage ich, habe ich das letzte Wort. Und in gewisser Weise ist Football dann halt doch mal eine Diktatur. Aber sie haben jederzeit die Möglichkeit, sich damit einzubringen. Jeder meiner Spieler, meiner Coaches weiß, dass er mit mir reden kann, wenn es irgendwas zu reden gibt. Ich führe keine unnötigen Diskussionen, aber man kann mit mir reden. Natürlich nach dem Training und nicht während des Trainings.
Ja.
Das ist auch immer eine Frage der wie rede ich mit jemandem.
Des Settings und des Zeitpunkts.
Um da mal kurz einzuhaken, also ich bin ja auch der Meinung, weil du gerade so sagtest, diese ganzen äußeren Faktoren, die jetzt mit dazukommen, da gebe ich dir auch völlig recht, da ist dann gerade spätestens in der U19 dann halt eben auch wichtig, dieses Sportmanship eben beizubringen, ne? Und beizubringen, ja, was macht denn Rauchen mit meinem Körper oder wie beeinflusst das mein Training? Was läuft denn mit Alkohol oder mit Doping und so eine Geschichten? Wie verhalte ich mich denn als Sportler, um meine Leistungsgrenze zu erreichen oder ne, mein Top-Leistungslevel? Da fängt es doch an. Und wenn ich dort die 16- bis 19-Jährige educaten kann und ein richtiges Mindset verpassen kann, dann hast du doch Sportler gewonnen, die hoffentlich nicht aufhören.
Wir haben dieses Jahr, seit diesem Jahr, oder beziehungsweise letztem Jahr, nein, ich muss korrigieren, seit letztem Jahr mit einem großen Fitnessstudio hier in Hildesheim eine Kooperation und mit denen haben wir tatsächlich eine Trainingseinheit geopfert, in Anführungsstrichen. Und da hat eine Dame dann erstmal erzählt über diese ganzen Faktoren, weil Supplements etc. Wir hatten letztes Jahr einen Fall bei unserem ersten Saisonspiel. Ich habe das große Glück, dass ich eine ausgebildete Rettungssanitäterin seit Jahren an meiner Sideline habe, die meinen Medi-Bereich organisiert. Und die dann irgendwann sagt, der Junge spielt heute nicht mehr. Ich sage, warum das denn nicht? Sagt sie, der hat einen Pulsschlag wie ein Kolibri. Ich sage, warum das denn? Und dann stellte sich raus, dass der junge Mann einen Abend vorher nicht viel geschlafen hat und meinte, das mit Einnahme von 4 Koffeintabletten außen zu kompensieren zu können.
Ja. Oh, das ist smart.
Ja. Alter, das ging gar nicht. Und dann kriegst du hinterher erstmal mit. Also das ist ja dann auch immer so. Man muss ja dann so ein bisschen auch die Ohren an den Jungs haben, wenn du dann so mitkriegst, was dann da so abgeht. Und dann fragst du dich echt so, Alter, was ist bei euch falsch? Ja. Und dann guckst du mal also TikTok habe ich mittlerweile schon von meinem Handy wieder runtergeschmissen, weil das ist der letzte Müll. Ja, genau. Da bin ich echt Zeit für. Aber Instagram gebe ich mir halt noch. Aber wenn du dann teilweise mal so guckst, was da für Scheiße angeboten wird.
Und erzählt wird, ne? So Energy zum Sniffen. Vorher hatten wir das Koksen.
Ja, aber da gibt es ja dann auch so einen Trend, ne? Erst sich die Birne wegkiffen, ne? Richtig down und dann sich dann irgendwelche Uppers reinschmeißen, irgendwelche Booster und dann sich wundern, warum sie abklappen.
Ja, genau. Und das ist halt einfach was, wo wir dann halt auch drauf reagiert haben. Das ist genauso, ihr hattet das, glaube ich, auch in einer der letzten Folgen, wo es dann irgendwo, ich weiß gar nicht, in welchem Zusammenhang das war, das muss ich ehrlicherweise sagen, das war auch irgendwie von einem Verband, wo ihr gesagt habt, dass es so Spielerkarten gibt, wo die Leute mal Sachen eintragen können wegen Erkrankungen. Das gibt es bei mir seit 5 Jahren. Seit 5 Jahren gibt es eine sogenannte Emergency Card. Im Endeffekt jeder Spieler bei mir ausfüllen muss und auch jeder Coach ausfüllen muss, die unsere Sanitöse kriegt und die hat das unter Verschluss, weil ich habe die Erfahrung gehabt, wir haben beim Auswärtsspiel, ist ein gegnerischer Spieler liegen geblieben, der hat richtig einen verpellt gekriegt, ist liegen geblieben und dann kam der Krankenwagen und der war immer noch nicht so wirklich bei Bewusstsein und dann habe ich mir überlegt, ich gedacht, was mache ich denn jetzt, wenn der irgendeine Medikamentenallergie hat und ich weiß das nicht. Ja. Und seitdem gibt es halt diese Karte. Was aber dazu geführt hat, dass viele Eltern mir noch gesagt haben, jetzt fühle ich mich da schon viel sicherer. Weil wenn du eine Auswärtsfahrt nach Kiel hast, und ich fahre dieses Jahr wieder nach Kiel, dann bist du halt mal eben irgendwie 4 Stunden von zu Hause weg. Ja. Und das sind alles so diese kleinen Sachen, wo du einfach gucken musst, dass du die da auch abholst. Und sie dann auch, wie du schon richtig sagst, educatest und sagst, pass auf, das ist nicht gut, was du da machst. Und dir 25 Kilo Eiweißpulver in die Birne zu kloppen, ist halt auch nicht der wahre Wert, wenn du nicht trainieren gehst.
Und bei diesem Punkt, ne, den Eltern Sicherheit zu geben, da bin ich auch absolut bei dir. Und das wird ja oftmals nicht gemacht. Ja. Meistens interessiert es die Eltern vielleicht auch nicht, weil sie nicht drüber nachdenken, aber man sollte sie zum Nachdenken bringen. Aber meistens ist ja so, die Eltern bringen ja ihre Kinder noch nicht mal zum Training, also gerade nicht im U19-Bereich, und selten kommen sie auch zum Spiel. So, aber ich finde, ein Verkaufsargument für unseren Sport sollte doch sein, weil er eben halt physisch betont ist, die Sicherheit irgendwie transparent zu machen. Also was tun wir dafür, damit dem Kind, was da spielt, dem Jugendlichen, möglichst nichts passiert. Und das hat einerseits mit der Qualität der Trainer zu tun, aber eben auch so eine Maßnahmen, wie du sie eben mit deiner Security-Card angesprochen hast, zu gewährleisten. Wir kümmern uns darum, dass es dem Jugendlichen so gut wie möglich geht, auch im Fall der Fälle. Und das sollte man doch viel öfter als, ich sag mal, Verkaufsargument mal anbringen, wenn es jetzt darum geht, darf der Jugendliche bei uns spielen oder nicht.
Ich hab halt noch ein, wenn du es so nennen willst, ein Verkaufsargument mehr. Hier in Hildesheim ist es tatsächlich so, wir haben hier in Hildesheim auch mit einem Krankenhaus hier in Hildesheim eine Kooperation. Mhm. Und ich kann meinen Jugendspielern, wenn der was hat, anbieten, dass wir uns darum kümmern, dass der relativ schnell Termine kriegt. Und wer weiß, wer heutzutage einen MRT-Termin braucht, ich weiß nicht, wie das in Berlin, NRW ist, aber hier in Hildesheim, wartest du auf einen MRT-Termin gut mal 4 bis 6 Wochen.
Absolut, ja.
Ich kriege einen MRT-Termin in 4 Tagen.
Ja, und das ist ein super Argument.
Auch gut aufgestellt, ne? Aber das ist
keine auch wirklich gut da drin geworden, Eltern zu überzeugen. Ich hatte mal einen Spieler, wo die Mutter auch so, ja, wir haben da so einen Film gesehen. Ja, natürlich erschütternde Wahrheiten, ist jetzt nicht so wirklich der Film, den man sich vor der Football-Karriere angucken sollte. So, und dann hatte diese Mutter halt Angst um ihren Jungen. Naja, und dann habe ich halt einfach mal erzählt, so und so sieht's aus. Nein, es gibt die Targeting-Regel, das ist halt, das Regelwerk hat sich geändert, gerade aufgrund dessen. Dann habe ich ihr halt nochmal einen neuen Speedflex gezeigt. Wir reden jetzt mal nicht über den Preis, aber mal grundsätzlich so. Ich sage, da ist schon viel gemacht worden, dass das eben nicht mehr passiert.
Und auch da ein Speedflex, am besten noch so einen alten Adams-Helm daneben halten.
Ja, ja.
Der tut mir physisch weh schon beim Anfassen.
Ja. Thomas R4 mit schönen, hart gewordenen Polstern. Herzlichen Glückwunsch.
Das, und die sind noch weich.
Ja, genau. Bei VSR4 habe ich immer gehasst, vorne dieses Kunstlederpad, was hier vorne auf der Stirn war, wenn das hart geworden ist und du dir am Kunstleder die Stirn aufgeschlitzt hast.
Nein, aber wo die Stirn noch festgeklebt hat am besten, ne?
Ja, ja. Und im Winter noch schlimmer.
Wir sind lebenserfahren. Ja, ganz ehrlich, wenn du so einen Helm, ich habe mir, als die ersten Speedflex bei mir auftauchten, habe ich so einen Speedflex, das ist ja Soffer.
Ja, das ist so gepolstert, also so richtig weiches Polster. Also, ey, was seid ihr denn für Pussys?
Das habe ich damals bei den Rider Revolution gedacht, aufgesetzt und, oh mein Gott, ich will drin schlafen. Und ja, der ist jetzt verboten. Und der ist jetzt bei der NFL verboten.
Ja, und vor allen Dingen, das war ja noch keine, die konntest du ja noch unter der Dusche ausspülen. Ja.
Wie? Das stinkt doch gar nicht mehr.
Ja, antimikrobiell, wie?
Wir durften, genau. Wir hatten mal in den 90ern gab es mal, wie war das teaminterne Projekt? Wir züchten unsere Klamotten so lange, bis sie selbstständig einen Körper laufen, ne?
Ja, oder du sie in die Ecke stellen kannst.
Ja, genau.
Mein Seesack läuft von selber nach Hause.
Genau. Meine Mutter hat immer gesagt, die Sachen packst du in die Waschküche, aber nicht in der Wohnung. Aber das sind halt alles so Sachen. Und ich habe halt auch irgendwann dann durch das Coaching im Endeffekt auch angefangen, mir Gedanken über solche Sachen zu machen, wie Lernsysteme. Weil, ganz ehrlich, ich brauche heute einen 16-17-Jährigen, brauche ich nicht mehr mit einem geschriebenen Playbook kommen. Nee. Der liest vielleicht noch die Überschrift und dann ist aber auch Feierabend.
Und das ist ja das, was auch der Martin Hanselmann dann auch so ein bisschen versucht zu vermitteln. Ne? Der Coach von heute ist halt nicht mehr Face-to-Face, also Frontalunterricht und du machst nur noch, was ich sage, sondern halt begleiten, den Athleten begleiten, vielleicht versuchen, seine Entscheidung zu beeinflussen, aber in seiner Erfahrung machen zu lassen.
Ja, naja, das ist ja sowieso eins der ganz großen Punkte. Sind wir ganz ehrlich, ich habe mal eine Mutter gehabt von einem Spieler, den hättest du damals oder wirst du heute noch, der ist ja immer noch bei uns als Coach bei den Flex tätig, den würdest du von der Körperlichkeit, würdest du den B-Safety einstufen. Bisschen größer, aber halt relativ sehnig. Und in der Mangelung von Alternativen, das muss so 2014 oder so muss das gewesen sein, da war er so in seinem zweiten Jahr, habe ich ihn dann mal in die Defense-Line gestellt. Als End. Er hat ordentlich Quarterbacks verprügelt, weil er natürlich immer schneller war als die Offense-Line, keine Frage. Da bin ich ganz böse von dieser Mutter nach dem Spiel angezählt worden, wie ich das denn sein kann, dass ihr Junge sich mit diesen dicken Kindern da rumschlagen.
Das ist ja schon Fettshaming.
Ja, gut, das war 42. aber ein halbes Jahr später ist die gleiche Mutter, nachdem sie dann nun auch öfters zugeguckt hat und ähnliches, ist die gleiche Mutter zu mir gekommen und hat gesagt, jetzt habe ich es verstanden. Ich sage, wieso, was hast du denn jetzt verstanden? Naja, sagt sie, ich habe verstanden, dass Football eine der letzten wirklichen Möglichkeiten ist, wo sich junge Männer wirklich nochmal körperlich messen können. Und das in einer großen Gruppe.
Und da hat sie recht. Schon Massenprügelei, ne?
Ja, aber grundsätzlich ist es ja, und das ist ja auch so dieses, ich bin total froh, dass das Spiel schneller und technischer geworden ist. Es ist anspruchsvoller für uns Coaches, das umzusetzen, beziehungsweise es kommt immer darauf an, welchen Anspruch du hast. Wenn du natürlich irgendwie das große NFL-Playbook spielen willst, schwierig. Wenn du dein Playbook relativ basic hältst, machbar. Je nach Aufwand, ne, ich kann jetzt immer nur aus meiner Warte reden. Aber auch da, unser Sport hat so viel Möglichkeiten. Und was ich persönlich auch als eigene Erfahrung aus diesem Sport mitnehme und ich auch versuche, meinen Jungs zu vermitteln, ist, die Erfahrung, die du beim Football sammelst, kannst du bei anderen Sachen schwierig vermitteln oder bekommen. Klar, Teamsport kannst du auch beim Handball, auch beim Runden muss ins Eckige, ja, alles cool, aber nie das, was du hast, wenn du mit jemandem auf dem Platz gestanden hast und dich um dieses blöde, diese gefüllte Schweineblase prügelst. Mal ganz ehrlich, und das werdet ihr mir sicherlich das nachvollziehen können, ist doch einfach mal, wenn du heute noch Spieler triffst, mit denen du früher auf dem Platz gestanden hast.
Naja, da wird erstmal eine Erinnerung geschwelgt.
Und, ja, das genau, ist und Ibos ausgetauscht.
Ja, aber das ist wie Opa erzählt aus dem Krieg.
Und ja, natürlich.
Ja. Mit denen hast du aber ein Bonding. Mit denen hast du eine Verbindung. Das ist genau das Gleiche, wie ich 2015, als wir diese Meisterschaft gewonnen haben, das erste Mal Nordmeister geworden sind, überhaupt in der Vereinsgeschichte, kam mein damaliger Defense-Coordinator, der hier gespielt hat, Defense-Line-Coach hat er gemacht, der hier gespielt hat, mittlerweile wieder zurück in München ist und auch mittlerweile ein bisschen was hinter den Kulissen beim AVD tut, kam zu mir und sagte, was hältst du davon, wenn wir unsere Ringe machen lassen? Und ich so, boah, Ringe, echt jetzt? Und ja, ich sag, ja, los, komm, krieg mal raus, was die kosten. Dann kriegt mir ein Angebot von Yosten, wer diese Firma nicht kennt, das ist auch die Firma, die den Super Bowl-Ring macht. Und es gibt eine nette Dame in Frankfurt, die für Deutschland die Vertretung da hat. Und dann angerufen, dann sagte sie, ja, der Ring so und so, in dem mit dem Design würde 168 Euro kosten, das Stück. Gesagt, naja, es ist eine Ansage. Und ob ihr es glaubt oder nicht, es haben sich 95% des Teams einen Ring gekauft. Sie haben nicht den vollen Preis bezahlt, weil ich dann auch ein bisschen Sponsorgeld gekriegt habe von ein paar Eltern und so, wo ich dann noch ein bisschen was zugeschmissen habe. Aber wir haben uns alle einen Ring gekauft.
Jetzt seid ihr die Gemeinschaft des Ringes.
Ja, mittlerweile habe ich drei Ringe, weil ich bin ja 2019 und 2021 auch nochmal Meister geworden, dafür gab es auch nochmal einen Ring. Die stehen alle hier bei mir und natürlich trage ich den aktuellen auch immer beim Spielen und ähnliches, aber was ich damit sagen will, das ist ja, dieser Ring ist ja nicht, wir sind die Geilsten, sondern das ist ein Erinnerungsstück, was nur gewisse Leute haben.
Ja, frag mal den Sumel, der zeigt ja seinen Ring auch immer ganz stolz.
Ja, auch über den Herrn kann man ja denken, was man will. Und ich finde auch nicht alles toll, was er da macht. Und auch die ELF ist in meinen Augen eine schwierige Konstruktion. Aber sind wir doch mal ehrlich, in unserem Sport hat dieser Ring eine gewisse Bedeutung. wenn du so einen Ring hast, oder?
Ja, ich denke manchmal, ja, das ist, also ich habe jetzt auch gerade gesehen, dass die Potsdam Royals sich jetzt für 23 einen Ring gemacht haben. Kann man alles machen. Ich finde es dann halt immer so, ja, Ego zur Schau stellen. Ja, klar, es symbolisiert die Gemeinschaft an, und macht, die Meisterklasse, alles richtig. Aber wenn du ihn dann halt nach außen dann halt immer so, ne, hier, guck mal, mein Ring, hier, küsst den Ring, ja, so wie im Patenmäßig, so wie bei Zoome, dann hat das so ein bisschen was Überhebliches, finde ich.
Ja, das stimmt. Wenn du ihn so zur Schau stellst, definitiv. Aber wir haben ja nun die New Yorker Lions, früher hießen sie Braunschweig Lions, bei uns, und die waren ja nun mal eine ganze Zeit lang wirklich das Bayern München des Footballs, muss man ehrlicherweise sagen. Die waren, also wir waren zweite, dritte Liga und die waren halt erste, so. Und dann ist es natürlich auch dazu gekommen, dass immer wieder mal Spieler dahin abgeworben worden sind. In Niedersachsen hatten die dann immer den lustigen Beinamen Ringtouristen.
Ja. Ringtausch.
Und ich kenne einen Spieler aus Hildesheim, der da gespielt hat, der dann auch einen Ring gewonnen hat. Und auf irgendeiner Party trug er diesen Ring und ist von jemandem gefragt worden, was das denn für ein Ring wäre. Und dann sagt er, ja, das ist mein Ring, wo ich mit dem Braunschweig Lions deutscher Meister geworden bin. Und der Nachsatz, den fand ich noch viel lustiger, weil er hat dann gesagt, aber der ist in Hildesheim nichts wert.
Und wenn du auch nur auf der Bank gesessen hast oder so, ne, dann...
Nee, das hat er nicht tatsächlich. Also der Punkt ist halt einfach, was ich einfach meine und was ich auch teilweise ganz schön traurig finde, ist halt einfach, dass es Vereine gibt, wo die Identität so ein bisschen flöten geht. Ja. Ne? Also das ist so... Im Krefeld habe ich nur so am Rande ein bisschen mitgekriegt, muss ich ehrlicherweise sagen. Aber da ist ja auch wirklich was gewachsen. Und ich finde, es gibt genug Beispiele, wo gewachsene Vereine die Belohnung dafür gekriegt haben, dass sie so lange da
sind. Das hat dann natürlich ein Level, okay, das kann man dann auch mal durch so ein Symbol dann eben auch zum Ausdruck bringen. Bei so Ringtouristen, und das haben wir in der Jugend ja dann halt auch, die dann mal zum Team wechseln, um dann Meister zu werden. Ja. Wutzen, du hast ja nun schon mal ein paar Folgen von uns gehört. Wir kommen ja so langsam zum Ende und zum Ende gibt es halt immer die schnelle Fragerunde.
Oh ja.
Bist du bereit?
Ja, mach mal.
Okay, also ihr Auswärtsfahrt, das Team schreit Hunger, wo haltet ihr an? McDonald's oder Burger King?
Gar nicht, wir bestellen Pizza im Auswärts, bevor wir losfahren.
Krass. Okay.
Pass auf, ohne Spaß auf damit. Nee, wir rufen vorher bei irgendeiner Pizzeria in der Nähe vom Spielort an, lassen uns da 40 oder 50 Pizzen hinliefern, bezahlen die vor Ort und steigen dann gesättigt in Bus. Hat den Vorteil, du sparst dir mindestens eine Stunde Rückfahrtzeit, weil du nicht bei den goldenen Bögen der Frittierkunst anhalten musst.
Ja. Also ganz ehrlich, das muss ich mir gerade aufschreiben. Ich finde das ganz cool.
Okay, zweite Frage. Coca-Cola oder Pepsi-Cola?
Da bin ich eher, also trinke ich nicht so oft, aber wenn, dann bin ich Partei Coca-Cola.
Ah, sehr sympathisch. Star Trek, Star Wars?
Ja, Star Wars. Okay. Star Trek auch, aber Star Wars lieber.
Lieblingscharakter?
Bei Star Wars?
Mhm.
Tatsächlich Han Solo.
Okay. Hat zuerst geschossen, ne?
In welcher Version?
Okay, du bist mit dem vierten Versuch in der gegnerischen 40, spielst du aus oder pantest du?
Vierter Versuch?
Mhm.
Gegnerische 40?
Mhm.
Ich könnte jetzt natürlich die kurze Antwort geben, kommt auf den Spielstand an. Also ganz ehrlich, ich sage jetzt mal, alles was unter 10 Yards ist, also Vierter und 10 oder Vierter und 8 würde ich ausspielen, alles was da drüber ist, würde ich das Ding pannen.
Gegen welches Team würdest du am liebsten antreten, mal so als Coach?
Boah, das ist eine schwierige Frage tatsächlich. Also meine Lieblingsgegner in Niedersachsen ist tatsächlich Braunschweig, weil die A-Jugendspiele Hildesheim-Braunschweig immer geil waren, weil es immer Spaß gemacht hat und es immer auf einem sehr hohen Level zur Sache ging, auch wenn es in Anführungsstrichen nur Regionalliga war. Und das haben wir auch von mehreren Schiedsrichtern und ähnliches. Da haben sich Schiedsrichter wirklich drum gekloppt, wer dieses Spiel pfeifen darf. Ansonsten, ja, mein Gott, also gibt es halt viele NFL-Teams, würde ich natürlich gerne mal gegen Pittsburgh spielen, weil das halt mein Favorite ist, aber
ja. Auch jetzt mit dem neuen QB?
Ja, why not? Also auch das ist ja was, ich bin ja begeisterter Fan der Pittsburgh Steelers. Warum? Weil die zum Beispiel dieses Trainerkarussell nicht immer mitspielen. Also wie lange ist Tomlin da schon Coach?
Ja. Und wie viel Bill Cowher da?
Ja, und hast du nicht genau
gesehen, ne?
Ja, aber ne? Und wie viele NFL-Teams gibt's, die irgendwie nach einer halben erfolglosen Saison ihren Headcoach entlassen, wo du einfach denkst so, boah, also entweder habt ihr euch den Falschen ausgesucht,
oder ihr sucht euch jetzt gerade den Falschen aus.
Oder ihr solltet euch einfach mal irgendwie mal Zeit zum Entwickeln geben.
Ja. Und was wollte ich jetzt noch fragen? Carsten, hast du noch eine Frage? Ach ja, dein Trainermoment, der dir am meisten in Erinnerung geblieben ist, gut oder schlecht?
Gut tatsächlich. Und auch da bin ich wieder bei meinem Finale 2015, weil vor 1000 Zuschauern in einem eigenen Stadion zu spielen gegen den Lokalrivalen und das Ding noch zu gewinnen, das kannst du nicht toppen. Und schwierigstes Moment, wüsste ich jetzt nicht. Also mein Horrormoment, sage ich jetzt mal so, mein Worst Case ist halt wirklich, wenn ich einen Spieler hätte, der sich wirklich ganz hart verletzt, dann hätte ich, glaube ich, dran zu knabbern. Hatte ich aber jetzt noch nicht so, also dass es halt wirklich lebensbedrohlich war, sage ich jetzt mal so. Und das hatte ich Gott sei Dank noch nicht.
Dann letzte Frage, dein Lieblingsspruch als Trainer oder deine Maxime?
Oh, das ist jetzt böse. Ich hoffe, keiner meiner Coaches oder Spieler hört zu. Weil da gibt es so einige. Also es gibt tatsächlich Leute, die behaupten, ich hätte irgendwo ein Sprüchebuch rumliegen.
Haben wir doch alle.
Aber ich glaube, so was, den Spruch, den meine Spieler am meisten bei mir hassen, ist, wenn wir so Durchhalteübungen oder ähnliches machen und ich sage, Schmerzen sind Schwächen, die den Körper verlassen.
Ja, klingt ein bisschen umständlich, aber ja.
Ja, was denn?
Ja, aber klingt doch noch nett.
Halt die Arme hoch, Übung oder im Linebacker-Stand, Two-Point-Stand stehen und so lange, bis die Beine zittern. Hat das geschadet? Nein.
Solange du noch zittern kannst, hast du Kraft.
Ja. Solange du noch jammern kannst, hast du noch nicht alles gegeben.
Genau, so ist
es. Wer labern kann, hat noch nicht. Genau, wer labern kann, hat noch Kraft.
Carsten, hast du noch irgendwelche Fragen an unseren Gast?
Das reicht mir schon.
Wutzen,
hast du nicht gesagt, wie das Quarter.
Hast du zufällig gerade jetzt noch einen Song parat, den du auf unsere Playlist mitpacken willst? Ne? Jeder Gast bei uns hat ja die Möglichkeit, auf unseren Kartoffelsalat noch bis zu 3 Songs raufzupacken.
Ich nehme einen tatsächlich. Ich nehme tatsächlich Madness mit House of Fun.
Madness mit House of Fun, okay. Gute Wahl.
Ich bin großer Skal.
Okay.
Also ich mag Ska, ganz ehrlich. Ich kenne nicht viele, aber Ska ist schon ganz witzig. Also, aber ich mag halt viel Musik. Es gibt halt, also eine Playlist sieht bei mir kunterbunt aus. Also,
na, dann hör mal den Kartoffelsalat rein.
Also, ja, wollte ich tatsächlich, das ist immer noch was ich mir vorgenommen habe, aber bis jetzt tatsächlich noch nicht so wirklich geschafft habe.
Ja, vielleicht erkennst du ja anhand des Songs mal irgendwann eine Episode. Ne? Wir packen ja immer so anlässlich von Themen immer so einen Song drauf.
Okay.
Und wir sind jetzt bei, weiß nicht, irgendwie 28 Spielminuten oder so, nee, Stunden, da findest du einiges.
Okay, wenn er ein Ska-Fan ist, dann packe ich noch einen drauf, ne? Ich weiß nicht, haben wir schon drauf, Bad Manners?
Nee, ich glaube nicht.
Okay, dann ja, Bad Manners und jetzt mitschreiben, ne? Nee, na, 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 nu, nu.
Ja, feier ich.
Der Text ist einfach.
Der Text ist total einfach, ja. Die, ne? Melodie kennt auch fast jeder.
Na, sehr schön, dann haben wir doch was hier. Ist doch cool. So, Madhouse, was war das?
Madness
mit Funhouse, so rum war das. Madness hießen sie, genau. So, sehr schön. Das war doch mal eine runde Sache hier. Haben wir fast 2 Stunden umgekriegt.
Fast 2 Stunden bist gut.
Ja.
Genau 2 Stunden.
Gibt es irgendwas, was du an unserem Podcast verbessert sehen möchtest, Wutzen? Wir sind ja mal offen für Kritik und...
Ladet mal die Summe ein.
Pass auf, wenn wir nichts zu verbessern hätten, dann wäre unser Job zu Ende. So. nein, wie gesagt, ich habe es ja schon im Vorgespräch gesagt, ich weiß nicht, wie ich auf eurem Podcast wirklich zum Schluss endlich aufmerksam geworden bin. Aber ich finde es halt ganz gut, dass es einen Podcast gibt, der sich nicht nur um GFL, NFL, GFL 2, ELF kümmert, sondern halt einfach auch wirklich mal den Sport darunter abholt und wirklich diese, ich weiß, ihr hört das beide nicht gerne, aber diese Football-Family abholt, die es halt einfach auch darunter gibt. Also das ist ja, es ist ja ein Sport, der uns begeistert, wo wir unsere Leidenschaft reinstecken, die, sonst würden wir das einfach auch nicht so mit so viel Herzblut machen und ihr würdet auch diesen Podcast deshalb nicht machen. Und von daher, verbessern kann man immer was. Und man, das Leben ist eine einzige Entwicklung und Rückschritt ist, also Stillstand ist Rückschritt. Das ist halt so.
Ja, das
wenn ihr euch weiterentwickelt, why not? Also von daher, klar könnte ich jetzt sagen, es gibt das eine oder andere, wo ich sage, aber why, warum? Ihr seid beide authentisch, warum nicht?
Das ist auch mal gerne Schlusswort.
Die Version ist, du bist zwar blöd, aber du bist halt so.
Nehmen wir jetzt mal so hin.
Das war nur den Mund gelegt.
Das habe ich.
Das war nur den Mund gelegt.
Das ist aber das, was ich am Anfang gesagt habe. Meinung ist, das ist die Quintessenz aus Wissen und Erfahrung.
So sieht's aus.
Ja, du wirst nie auf der Welt zwei Menschen finden, die entweder das gleiche Wissen oder die gleiche Erfahrung haben. Das ist so. Und es gibt Leute, die haben wenig Wissen und schlechte Erfahrung, die wählen AfD-mäßiger, die machen andere Sachen, aber ne? So. Das ist halt so.
Wichtig ist halt nur, dass man halt die Meinung des anderen halt auch akzeptiert und dann kann man sich austauschen.
Genau, das ist das große Thema. Ich muss die Meinung des anderen ja nicht teilen, aber ich kann sie mir zumindest anhören und sie respektieren.
Ja.
Und immer wissen, weil du deine Meinung manchmal nicht auf Fakten basierst, sondern nur auf einem Bauchgefühl. Wenn du das weißt, dann bist du weit. Wenn du der Meinung bist, du hast immer die Fakten im Hinterkopf.
Genau.
So, ja, lieber Wutzen, war sehr schön, dass du da gewesen bist, dass das doch dann letztendlich mal geklappt hat. War ein bisschen steiniger Weg, bis wir den Termin gefunden haben. Aber hat mich gefreut, dass es geklappt hat. War ein schönes Gespräch.
War launig. Dankeschön.
Ja, dann wünschen wir dir alles Gute. Kannst uns ja mal den News aus Hildesheim zukommen lassen. Wir announcen sie dann ganz gerne. Ne? Du weißt ja, Jugendfootball ist auch so ein bisschen unser Steckenpferd hier. Und dann wünschen wir dir, deiner Familie und den Young Invaders alles Gute.
Das wünsche ich euch auch für eure Familien und eure Teams. Viel Erfolg und verletzungsfreie Saison.
Danke dir. Dankeschön. Bis dahin, Leute. Ciao.
Bis dann. Die Coach Potatoes.